Hallo, hier ist Bruno Labbadia und ihr hört den geilsten Podcast reingemacht mit Hopes und Boxy. Es ist Montag, der 5. März 2018. Der 25. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga liegt hinter uns und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg. Mein Name ist Hobbs, ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show und an meiner Seite sitzt niemand, leider. Ne? Aufgrund von Glatteis sitze ich hier ganz alleine in meinem Podcast-Studio, aber zugeschaltet ist mir Fußballexperte Broxy. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Ist das nicht toll, ne? Dass das auch so geht, so virtuell?
Ne? Ja, die Wunderwelt der Technik, ich meine, aber da kräht jetzt auch keiner mehr nach, oder?
Nee, irgendwie nicht. Wir beide sind ja eher so ein bisschen oldschool, ne?
Dass
wir
immer nebeneinander sitzen wollen. Ja, aber aus gutem Grunde. Ne? A, wollen wir ja auch lieber zocken, deswegen war das schon schade, dass ich heute nicht zu dir aufbrechen konnte. Aber es wäre echt, ich denke, ich wäre eher im Krankenhaus gelandet, als dass ich es geschafft hätte.
Oh, Broxy, das wollen wir natürlich nicht. Nee. Deswegen sitze ich hier ganz alleine, ne, im Podcast-Studio. Allerdings nicht so ganz, ganz alleine, denn neben mir von unserem Hörer Stefan Schramm haben wir wieder die Lay's Sensational Red Sweet Paprika Chips bekommen.
Davon kriege ich ja auch keine heute.
Nein, ich glaube, die hat er aus Holland importiert und hat sie uns geschickt. Das finde ich großartig. Ja, und hier neben mir ist jetzt nur ein Glas Wasser. Oh Gott, das ist ja ganz traurig. Was hast du zu trinken für diese Folge?
Ich habe mir mal ein schönes Jever gegönnt. Prost. Oh,
Prost, mein Lieber. Ja, gut. Dann nehme ich auch Wasser. Das ist irgendwie auch bitter. Auf der anderen Seite.
Dabei ist doch dein Monat rum, oder?
Auf der anderen Seite, es ist ja vielleicht ungewollt, aber vielleicht passt ja auch ein Schluck Wasser für mich als HSV-Fan nach dem 25. Spieltag. Denn ich weiß gar nicht, worüber wir sprechen sollen an diesem Spieltag. Er war jetzt nicht wirklich spektakulär. Ich war ja heute zu Gast bei einem anderen unglaublich tollen und wunderbaren Fußball-Podcast, nämlich der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Also die kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Über 3 Stunden haben wir es geschafft. Mit Max und mit Felix habe ich mit den beiden über 3 Stunden über diesen Spieltag gesprochen. Also unglaublich. Also wir haben Themen gefunden, wollte ich damit nur sagen. Aber weil ich wusste, ich bin Gast bei dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Das ist ja wirklich ein sehr visierter und seriöser und unglaublich gut informierter Podcast mit sehr, sehr Fußball, mit hoher Fußballkompetenz. Da habe ich mir gedacht, okay, Hobbs, da musst du dir zumindest ja jedes Spiel mal in der Aufzeichnung angucken. Und selbst diese 4-5 Minuten Aufzeichnung bei Sky haben mich ja manchmal schon gelangweilt an diesem Spieltag. Oder? Da waren ja manchmal Spiele dabei, die waren ja total
uninteressant. Ja, es wird halt viel Fußball gekämpft. Ja. Ich sag mal, gut, so langsam kommen wir in die heiße Phase, wo es dann auch wichtig ist, wo man am Ende steht. Und ja, mir ist es auch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit echt wenig Tore haben. So, da gibt es dann mal 1-2 Ausreißer, aber viele Spiele werden so mit 1-0, 1-1. Ne? Das ist nicht viel. Also macht, finde ich, auch weniger Spaß. Und es gibt zu viele Mannschaften, die pro Spieltag echt gar kein Tor schießen.
Ja. Oder ist auch die Liga einfach so schwach? dass man irgendwie sagt, ich meine, da kannst du natürlich sagen, klar,
Ja, aber wenn
wenn alle
schwach gegen
Mannschaften,
schwach spielt, muss es doch trotzdem 3-3 ausgehen
ja, das
können.
stimmt, und das müsste zumindest spannend sein. Ich meine, das Spiel mit den meisten Toren, darüber können wir jetzt vielleicht gleich als erstes sprechen, war das Spiel 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Denn ich
Ja.
denke, nach diesem 25. Spieltag, so schmerzhaft das ist für die Traditionsfans aus Köln und aus Hamburg, aber ich glaube, nach diesem 25. Spieltag können wir sagen, die beiden direkten Abstiegsplätze sind jetzt wirklich fest belegt. Klar sind noch 9 Spiele zu spielen und es sind noch, wie viel? 27 Punkte irgendwie zu vergeben, glaube ich. Aber das ist ja in der Theorie zwar richtig, aber in der Praxis denke ich, stehen Köln und Hamburg jetzt als Absteiger fest. Wie siehst du das, Boxi?
Ja, also es wird leider jetzt sehr schwer, weil du musst ja, du hast es ja nicht mehr selber in der Hand, ne? Das heißt also, erstmal müssten beide Vereine 3 Spiele gewinnen, um dann halbwegs da zu sein, wo die anderen jetzt sind. Und in derselben Zeit müssen die anderen ja dann alle verlieren. Ne? Das ist rechnerisch möglich, aber da muss man halt Realist bleiben und sagen, ja, aber warum sollte das denn jetzt passieren? Ne? Ich sag mal, gerade der HSV, ich sag mal, von der Einstellung kämpferisch war das ja alles super, aber zweimal Latte, Elfmeter verschossen, in zig Minuten Überzahl gespielt. Wenn es dann nicht zum Tor reicht, jetzt Bayern vor der Brust, ja, das sind nicht so die Perspektiven, wo man dann sagt, ey, jetzt glaube ich aber immer noch dran. Ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, Mainz hat sich ja dann echt nicht doll
Halt,
verkauft.
halt, halt, halt. Ich
Ja,
wollte, wir
okay.
wollten doch über Köln gegen Stuttgart sprechen.
Ach
Ich
so.
wollte, ich wollte doch nur sagen, Köln und HSV stehen für mich als Absteiger fest und wollte dich jetzt fragen, du als Fußballexperte, ob du mit mir über diese Brücke auch gehst. Dass wenn wir jetzt heute und in den nächsten Folgen über diese beiden Mannschaften sprechen, wir sehr davon ausgehen, dass die beiden absteigen werden. Klar kann es immer noch ein Wunder geben und jeder Fan darf auch gerne noch an ein Wunder glauben, aber realistisch glaube ich, kann man sagen, also der Fight nachher um die Abstiegsplätze ist nachher nur noch, wer kommt auf den Relegationsplatz und nicht, wer steigt direkt ab.
Ja, also du hast es ja auch an den Reaktionen der Spieler gesehen. Ganz besonders in Köln, weil die es natürlich auch nicht glauben konnten. Sie hatten ja eine sehr gute erste Halbzeit oder sagen wir mal 40 Minuten gespielt. Und am Ende des Spiels hast du schon gesehen, dass das denen allen ja bewusst ist, dass es jetzt wohl nichts mehr werden wird. Und Teile konnte man das auch bei den HSV-Spielern sehen. Ich denke, ja, da gibt es halt leider zu gute Statistiken, die sagen halt, ja, zu dem Zeitpunkt mit so vielen Punkten hat es noch nie einer geschafft. Und damit, ja, es muss schon ein großes Fußballwunder geben, aber glauben tue ich selber auch nicht dran und deswegen denke ich auch, die beiden wird es diese Saison erwischen.
Ja, gut, kommen wir zum Spiel. Köln-Stuttgart. Du hast es gerade eben gesagt, die ersten 40 Minuten war Köln richtig gut dabei. Auch die Stimmung im Stadion fantastisch, großartig, klar. So, dann schießt Gomez den Ausgleich. Und ich weiß nicht, wie
Ja.
es dir dann ging in der 45. Minute. Ich habe dieses Spiel, zumindest in dieser entscheidenden Phase, habe ich es mir live angeguckt. Da fällt er ja hin bei diesem Schuss. Ne? So, er grätscht so ein bisschen. Und dann denke ich, was für ein Vollidiot, wieso macht er denn so einen Rückpass zum Torwart? Das ist ja niemals eine Torchance. Ne? Und dann denke ich, was passiert da denn gerade? Und dann fällt dieser Ball über den Timo Horn, der nun wirklich eigentlich eine richtig gute Saison spielt, ein toller Keeper ist. Das kann man ja nicht glauben. Das kann man ja nicht glauben.
Ja, also, ne, da kommt wieder dieses Zitat, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, weil, ja, also bitterer geht's natürlich nicht, ne? Er sieht da einfach schlecht bei aus. Ich weiß nicht, ob der Ball komisch springt, ob er die Situation falsch einschätzt, aber ich fand ihn ja auch recht ehrlich im Interview, den muss er halt haben. Hat er nicht gehabt und ja, damit ziehst du natürlich dem Team irgendwo den Stecker, weil die sagen, ey Mann, wir haben doch super Fußball gespielt und jetzt liegen wir schon wieder trotzdem 2-1 hinten. Da fängt man natürlich doch an sich zu zweifeln.
Wobei das ja direkt vor der Halbzeitpause war. Da denke ich immer so, Schlimmer wäre es doch in der 47. Minute. Du nimmst dir viel vor, in der Halbzeit besprichst noch was und dann kriegst du so ein Murmeltor rein oder so. Und ich glaube, das wäre
Ja,
ätzend.
aber
So kannst du natürlich sagen, so gehen alle in die Kabine, schreien die Wand einmal an kurz und sagen, was für eine Scheiße. Aber dann kannst du dich eigentlich aufstellen und sagen, okay, wie wollen wir darauf jetzt reagieren? Aber in der zweiten Halbzeit, die ich da nicht mehr ganz so konzentriert mir angeguckt habe, aber was mir schon aufgefallen ist, das war auch schon von Köln eine andere Mannschaft, ne? Also das war irgendwie fehlte da nachher auch der eigene Glaube. Also insofern.
Ja, genau. Ja, aber und das ist, glaube ich, dann auch genau dieser Beweis, warum man damit rechnen muss, dass eben kein Fußballwunder kommt, weil es den Spielern selber zu schwer fällt, da selber noch dran zu glauben. Ja, ich denke mal, der Trainer hat echt die ganze Woche gebraucht, oder ich sag mal, nach gerade für Köln mit dem Auswärtssieg in Leipzig, der hat natürlich diese Grundmotivation im Team schüren können und jeder glaubte noch daran. Und ich sag mal, mit Stuttgart kam ja nun durchaus ein eher schlagbarer Gegner und dann gehst du 1-0 in Führung und dann denkst du, ey, läuft, läuft. Und im Hinterkopf, im Unterbewusstsein kommt wahrscheinlich auch dieser Gedanke hoch, ey, geil, wir können das doch noch schaffen, nicht abzusteigen. Ja, und dann steht es auf einmal 2-1 für Stuttgart und ich weiß nicht, so ein Tritt in die Eier, so einen moralischen, den steckst du halt in einer 15-minütigen Pause einfach nicht weg. Und das hat man ja gesehen. Die sind danach in der zweiten Halbzeit, das war. Ja, war nicht mehr dieselbe Mannschaft, der Glaube fehlte. Ja, und spätestens als das 3-1 dann fiel, war es vorbei.
Naja, klar, da war es vorbei. Wobei man ja sagen muss, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der 1. FC Köln ist in der Rückrundentabelle auf Platz 9. Also die spielen ja gar keine so schlechte Rückrunde.
Nein, aber sie
Aber
hatten halt eine so schlechte Vorrunde gespielt,
ja.
wo sie ja nun so erheblich wenig Punkte gesammelt
Ja,
haben, was man ja schon kaum glauben
Ja,
konnte.
das stimmt, aber weil du gerade gesagt hast, ne, die haben nicht mehr so an sich geglaubt. Wenn ich jetzt auf den HSV gucke, da reden wir natürlich gleich nochmal im Speziellen drüber, ne, der HSV war in der Hinrunde auf Platz 17 und ist in der Rückrunde auf Platz 18. Ja? Also, wo man sagt, so da bewegt sich jetzt gar nichts. Klar, Köln logischerweise mit nur einem Sieg und drei Unentschieden in der Hinrunde, logischer, klar abgeschlagen auf Platz 18 in der Hinrunde, aber auf Platz 9 in der Rückrunde. Also, die haben mehr Punkte gesammelt als Freiburg, als Hannover, als Hoffenheim, als Augsburg, als Hertha BSC, also als Borussia Mönchengladbach. Also,
Ja.
wo man sagen muss, klar, natürlich, das war das Spiel, was du eigentlich gewinnen musst, zu Hause gegen eine Mannschaft, die auch noch unten drin steckt oder steckte natürlich, ne, vor dem Spiel. Ja, und das tut natürlich wahnsinnig weh, wenn du das dann nicht packst, aber ja, also ja, aber dass die halt so eingebrochen sind dann in der zweiten Halbzeit, das habe ich nicht ganz so verstanden, aber ich habe es auch wahrgenommen natürlich.
Ja, man muss es halt sehen. Ich sag mal, klar, 9 Spiele. Ich habe mir das natürlich, das ist viel zu früh, um sich jetzt anzugucken, gegen wen spielen die noch und wie viele Punkte werden die vielleicht holen können. Und das ist halt ja einfach auch hypothetisch. So, man muss es sehen. Mainz und Wolfsburg sind zwei Teams, die auch jetzt nicht gerade super drauf sind. Da kann man vielleicht schon hoffen, als Hamburger oder Kölner, dass sie die nächsten 4, 5 Spiele allesamt verlieren. Und wenn man dann entsprechend punktet, könnte man wieder dran sein. Ne? Aber das ist halt hätte, hätte, könnte, könnte. Ne? Ja, man muss es sehen. Von der Wahrscheinlichkeit ist es halt eher nein.
Die nächsten 4 Spiele für Köln in Bremen, dann zu Hause gegen Leverkusen, dann in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Mainz.
Sure.
Also Bremen-Mainz. Also wenn, ne, wenn du
Ja.
irgendwie hoffst, ne, dann könnte man sagen, ja
Ja,
da eventuell und Leverkusen ist ja auch so ein
ja.
Derby,
Derby,
vielleicht ist da
genau,
irgendwie mal ein Punkt noch drin. In Hoffenheim ist jetzt vielleicht, Stand jetzt ist ein bisschen schwierig, wobei Hoffenheim jetzt auch nicht eine brillante Rückrunde spielt. Ja, man weiß es nicht, ne?
ja. Aber man sah es ja wie in Hamburg, ne? So, ne, also Köln-Mainz, klar, könnte man jetzt sagen, das gewinnen wir, dann sind es nur noch 5 Punkte, ne? Aber dass das dann doch nicht so leicht ist, und manchmal der Fußballgott auch einfach gegen dich ist, das hat man ja im Hamburg-Spiel gesehen.
Ja, Bleiben wir dennoch kurz bei Köln. Ich möchte noch über zwei Spieler sprechen oder genauer gesagt
Ja.
über einen Spieler und einer Situation in diesem Spiel. Aber der Spieler, über den wir kurz sprechen müssen, ist ja wohl Claudio Pizarro. Ich habe jetzt in der Statistik gelesen, es ist der erste und einzige Spieler, der sagen kann, dass er in 20 Kalenderjahren in der ersten Bundesliga immer mindestens ein Tor geschossen hat. Seit
Ja.
20 Jahren, ununterbrochen, ist doch geil, oder?
Ja,
Ich finde,
also
Claudio Pizarro
es
ist ein
ist
Geiler.
ein, ja, er ist ein Vollsympath und kommt auch immer noch so schlitzohrig rüber und es ist ihm auch zu gönnen, ja.
Total,
So,
total.
ne? Und ich sag mal, er wäre ja schon gegen Hannover der Held gewesen, wenn das Tor nicht weggepfiffen worden wäre und ja. Das ist auch irgendwie so ein Thema. Ich sag mal, in Köln ist, glaube ich, der Videoschiedsrichter auch, es ist auch so lustig, dass ausgerechnet da die Zentrale ist, als wenn die extra
Das
sagen,
stimmt.
naja, damit da keine parteiischen Sachen aufkommen, nehmen wir mal unseren Verein am härtesten dran.
Ja, wobei in diesem
Weil wenn so eine
speziellen Fall,
Tabelle, so
aber
eine,
in,
ja, ich weiß, aber wenn du so eine Tabelle
ich
aufstellen
weiß,
würdest, welche Mannschaft hat am meisten Verluste durch den Videoschiedsrichter bekommen, dann war das sehr wahrscheinlich Köln, ne?
da hast du recht. Also besonders
Mit
in der
Abstand.
Hinrunde war das auch wirklich manchmal eklatant, ne? Wo du sagst, irgendwie, das war irgendwie, also
Ja, und da waren ja noch viele
furchtbar.
falsche Sachen
Ja,
dabei,
genau, das
ne?
meine ich.
Ja.
Und in diesem ganz speziellen Fall ist es natürlich total ärgerlich, ja, wenn da dieser Elfmeter war, glaube ich, ne, dann zurückgenommen worden ist. War das so? War das das Spiel? Was war da jetzt in Köln mit dem Videoschiedsrichter? Verwechsel ich
Nee,
das
nee,
gerade?
das war das 2-0, aber Ron-Robert Zieler haben sie ja einmal gefoult,
Ach,
sage ich
das war
mal.
das.
Also
Ja,
der war ja schon
genau.
nah dran und dann hatte er trotzdem die Hand auf dem
Ja,
Ball, was ja
genau,
eine
das war
klare
das. Ja.
Regel ist und
Ja, richtig.
ja,
Nein,
ne?
nein, also das wollte ich gerade sagen. Das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass ich wusste, der Videoschiedsrichter hat richtig gehandelt. Aber klar, wenn du da im Stadion bist als Fan, wirst du erstmal wahnsinnig, ne? Das ist
Ja,
logisch. Aber wenn du,
genau.
aber wenn wir schon über die Menschen da im Stadion sprechen, ne? Das fand ich jetzt echt merkwürdig. Auf der einen Seite habe ich auch eben in dieser Schlusskonferenz, in dem anderen Podcast, die Kölner Fans sehr gelobt. Ne, ich fand zum Beispiel in dieser Situation, wo du weißt, eigentlich damit sind wir jetzt abgestiegen, ja, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem dann Sprechchöre über Timo Horn singen, fand ich halt sensationell und fand ich ganz toll, dass sie ihrem eigenen Keeper da so den Rücken stärken. Das war also echt Hut ab, Chapeau für den Köln-Fans, großartig. Auf der einen Seite war das, aber auf der anderen Seite hast du auch diesen Vollidioten da gehört mit seinem Megafon, der da mal reingeschrien hat hinter dem Tor von Stuttgart. Weißt du, der dann, also wirklich, das war so asozial und so, mir fehlen da jegliche Worte, ja. Wo, der hat ja nur die ganze Zeit den Zieler da angeschrien, so über die Berufsauswahl seiner Mutter, ne? Was sie
Ja.
angeblich macht, oder dass er ja verwandt wäre mit dem Enkel und so. Also, wo man so denkt, das
Boah.
ist so, das ging so unter die Gürtellinie und das konnte man halt bei Sky ganz gut hören, weil die Richtmikrofone von Sky in dieser Kurve waren.
Ja.
Wo ich dann auch so gedacht habe, ich weiß, ich tue mir es jetzt hier in Hamburg vor so einem Podcast-Mikrofon, kann man das leicht sagen, aber da denke ich so, ey, Fans, nehmt diesem Vollidioten das Megafon da weg. Das geht nicht. Also, und ich finde, da muss sich der Verein auch echt was einfallen lassen. So ein Megafon ist dafür gedacht, um die eigene Kurve anzuheizen, um die eigene Mannschaft zu supporten, um sie zu unterstützen, das ist ja auch völlig okay. Aber wenn da die gegnerische Mannschaft und ganz besonders der gegnerische Torwart, der wenige Meter vor dir sitzt, steht, wenn der so angegangen wird und ganz fast die gesamte zweite Halbzeit völlig asozial, also da muss ich sagen, da sind alle Äderchen bei mir geplatzt, weil ich so wütend war.
Ja, also Köln hat sich da ja jetzt schon offiziell für entschuldigt, weil
Ach,
das,
sehr gut,
ne,
das
das
wusste ich
ging
nicht.
ja auf keine Kuhhaut und das ist halt auch ein weiteres Beispiel dafür, das wird ja jetzt auch immer mehr diskutiert, nicht nur wegen dem Fall Hannover, was meinen die Fans, sich alles einmischen zu dürfen, ne? So, warum kann ein Fan vielleicht, klar, mündiger Bürger, aber ein Fan sollte halt primär zum Stadion kommen, weil er Bock auf Fußball hat und seine Mannschaft unterstützen will, ne? Und nicht irgendwie Ja, ich weiß nicht, also früher gab es dann auch beim Schiedsrichter schwarze Sau oder ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher im Fanblock war und da, egal welcher Gegner dann kam, gab es auch diesen Standardspruch, wir wollen keine, was weiß ich, Bremer Schweine und so, ne? Und
Was?
solches
Bremer
und so.
Schweine?
Und solche Sachen, das habe ich nur als Beispiel gesagt, ja. So, das war egal. Ich habe ja gesagt, es war egal, welcher Gegner kam.
Es war immer
Diesen Spruch
Hamburg-Schweine,
gab es,
Stuttgart-Schweine, alles
genau,
Schweine.
diese Sprüche. Na gut, damals hat 96 in der zweiten Liga gespielt. Aber, und so ging das damals nur ab, ne? Schwarze Sau zum Schiri und so. Und das hat sich doch eigentlich mal kultiviert, dass man gesagt hat, hey, das ist unterste Sohle und das gehört sich nicht. Und irgendwie kommt das jetzt teilweise wieder, ja. Also wenn das so verbal über Megafon kommt, ist es richtig scheiße. Aber selbst wenn da diese Plakate hängen, die da den Hop von Hoffenheim da angehen oder
Ja.
teilweise ja auch, das ist irgendwo nicht mehr lustig. Diese ganzen Spruchbänder, die
Ja.
deutlich unter die Gürtellinie gehen. Und da muss eigentlich der DFB schon viel mehr, ja, weiß ich nicht, in Aktion treten, um das dem entgegenzuwirken.
Also Fans tatsächlich sind auch echt, also auf der einen Seite sind Fans das Salz in der Suppe, ja, ohne die Fans ist alles nix. Also wir hatten doch jetzt so ein Montagsspiel in Dortmund, glaube ich, wo die Fans sich überhaupt nicht gemeldet haben irgendwie. Und da
Nee,
habe
die
ich,
waren ja nicht anwesend.
ja genau, ja, es waren statt 80, aber waren immer noch 50.000 anwesend. Es ist ja
Ja,
nicht so, dass da
aber
kein,
ja, gut,
es ist
aber
ja nicht so, dass da
die
keiner war,
Süd
aber
war halt nicht da,
ja,
ne? So.
aber selbst diese 50.000 haben ja gesagt, pass mal auf, wir supporten nicht und wir gucken uns das nur an, wie vom Fernseher.
Ja.
Und da merkte man, wie scheiße das ist. Ne? Also Fans sind natürlich da wahnsinnig wichtig, aber es nimmt immer mehr Überhand, dass irgendwo das Maß fehlt, dass zu viel Politik gemacht wird, dass man sich zu viel rausnimmt. Das empfinde ich auch. Aber
Genau,
das ist
ja.
natürlich aber auch die Ohnmacht des normalen Fans, dass du sagst, du hast aber auch kaum mehr normale Spieler, weder in deiner Mannschaft noch in der gegnerischen Mannschaft, sondern es sind alles Multimillionäre, die da spielen und die alle mit der dicksten Karre ins Stadion kommen und dann irgendwie sich bei Sky noch völlig behämmert in so einer Good Life, wie heißt das da, gibt es immer so eine Einspieler vor dem Spieltag, ne, dass immer einer so begleitet wird, wenn er ins Tattoo-Studio geht und wie er dann wohnt. Und du merkst, das ist alles nur das Teuerste vom Teuersten. Alles, wo du sagst, da ist natürlich so eine Bodenhaftung verloren, dass du als Fan vielleicht auch teilweise ohnmächtig wirst und sagst, ich will auch so ein bisschen Mitspracherecht haben. Ne? Aber es nimmt alles, es ist von allem so ein bisschen zu viel. Und dieser Kölner Fan, das ist für mich der Vollpfosten dieses Spieltags, muss man echt sagen. Ja, das geht gar nicht. Apropos Vollpfosten. Wir bleiben noch bei dem Spiel Köln gegen Stuttgart. Lieber, ja, lieber
Oha.
Boxi, ich gebe zu, ich finde, und das ist ja auch eine Stärke dieses Podcasts, wir geben ja auch Fehler zu. Es ist ja
Oha.
nicht so, dass wir sagen, nee, wir sind fehlerlos. Ne? Ich gebe zu, als der VfB Stuttgart, nein, ich mache es ein bisschen anders. Ich mache es ein bisschen anders. Als HSV-Fan, als Fan einer Mannschaft, die ganz unten im Keller immer ist, ja, da fragst du dich natürlich im Laufe der Saison, welche zwei bis drei Mannschaften können wir hinter uns lassen? So geht man an die Tabelle. Und als der VfB Stuttgart gesagt hat, dass Taifun Korkut kommt, da habe ich in Hamburg gejubelt, weil ich gesagt habe, super, eine Mannschaft ist schon mal definitiv unter uns, denn das wird der VfB sein. Weil ich dem überhaupt nicht zugetraut habe. Und jetzt guck dir bitte die Bilanz an von Taifun Korkut. Es ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Also Hut ab, Respekt, das hätte ich nie, nie erwartet.
Ja, also ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Sendung schon gesagt hatten. Aber ich habe mich ja auch gewundert. Ne? Ich sage, gut, in Leverkusen, da hat er kein gutes Bild abgegeben. Aber seine erste Saison in Hannover, das war voll okay. Das war kein schlechter Fußball. Die Punkte haben gestimmt. Deswegen, ja, das ist dann auch so gemein, ne? Wenn man das dann
Ja,
hochrechnet
total.
und dann sagt, guck mal, der macht ja noch nicht mal so einen Punkt pro Spiel. Also was soll die Verpflichtung? Ne? So, ne, man muss dann ja auch, diese Statistik zeigt ja nicht das Gesamtbild, ne? Dass er damals sein Leverkusen nur übernommen hat. Also keinen Einfluss auf Zusammenstellung des Kaders und auf die Situation hatte, sondern mit den Gegebenheiten klarkommen musste. Ja, ne? Tja, aber nun grinst er sich halt ein und trotzdem ist Fußball Tagesgeschäft und wenn er irgendwann wieder eine Ergebniskrise hat, dann werden auch schnell wieder die Sägen rausgeholt, um die Beine abzumachen. Naja, ist halt so.
Naja, das stimmt. Aber ich finde,
also ich. Zurzeit lachen die sich in Stuttgart natürlich alle ins Fäustchen. Ne? Und ja. Ich schätze mal, dass auch so manch einer da Abbitte leistet und keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das jetzt beim nächsten Heimspiel ist, aber wenn dann der Trainer, ne, unser Trainer ist, dann bin ich mal gespannt, wie laut die dann doch mal seinen Namen rufen werden.
Ja, und zu Recht. Ich finde, also das hat er sich echt verdient. Also da hat er viel richtig gemacht jetzt in Stuttgart.
Ja, ja, ohne auf jeden Frage. Fall.
Gut, so, also Köln, haben wir gesagt, steht mehr oder weniger fest. Dann lass uns jetzt über den HSV sprechen. Du hast das Spiel ja vorhin schon so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen? Du hast es eigentlich schon perfekt wiedergegeben. Ja, es war ein Spiel unter schweren Voraussetzungen. Man hatte befürchtet, dass das ein wirkliches, wie nennt man sowas?
Hochsicherheit.
Ein Hochsicherheitsspiel war. Es war, hat man mir sagen lassen, bis kurz vorm Anpfiff sogar noch Wasserwerfer im Stadion. Die waren dann irgendwie nachher draußen oder so. Man hatte also echt Angst, dass da irgendwas abgeht. Und der HSV erwischte aber einen ganz guten Start, kam ganz gut ins Spiel, ne, was wir alle gar nicht gedacht hätten, ne, Schiplock in der Startelf, da kotzt du als Fan und denkst, das darf doch alles nicht wahr sein. Aber der hatte die erste Chance und das hat auch ganz gut gemacht. Aber Ball ist nicht reingegangen. Ja, und dann war das Spiel mehr oder weniger dann doch getragen von so ein bisschen Glauben wieder an sich. Das Stadion, die Fans haben dann, wo man Angst hatte, dass da eher so negative Stimmung aufkommt, war nachher ganz positiv und hat die Mannschaft unterstützt. Und ich glaube, dass viele Spieler endlich mal wieder auch an sich geglaubt haben. Und das war für mich als HSV-Fan, wenn jetzt die Tabellensituation nicht so dramatisch wäre, das war ein tolles Spiel, ja, wo ich sage, also auch mit einem 0-0, also noch einmal, ich weiß, dass das vielleicht dadurch unser Sargnagel war, aber wenn wir jetzt wir wären jetzt auf einem normalen Mittelfeld-Tabellenplatz, so wie Hannover, wir wären jetzt Elfter und du hast so ein Spiel gespielt, dann gehst du als Fan nach Hause und sagst, ey, scheiße, dass wir nicht gewonnen haben, aber wie geil war das denn bitte, zweimal Latte und. So, ja. Und insofern war das Stadion, und das fand ich jetzt auch, das muss man mal sagen, HSV-Fans kriegen ja auch ständig einen auf den Deckel, auch zu Recht, ne? Vor 14 Tagen da dieser Scheißspruchband mit wir jagen euch durch die Stadt, dann ja, letzte Woche in Bremen diese Pyrotechnik, völlig asozial, total daneben, richtig, richtig furchtbar und schlimm und grausam und muss verurteilt werden. Aber in diesem ganz besonderen Fall fand ich es halt toll, ich saß vorm Fernseher und als ich in der 88. Minute dann hörte, wie das ganze Stadion gesungen hat, steht auf für den HSV und alle sind da aufgestanden, in der 88., wo du gemerkt hast, okay, hier geht höchstwahrscheinlich nichts mehr. Aber da merkst du ja, wie die Mannschaft, die Fans in diesem einen Spiel wieder hinter sich gebracht hat, das war toll, das war wirklich gut anzusehen, aber es sollte irgendwie nicht klappen. Ne? Und der Florian Müller, das muss man ja auch mal erwähnen, sein erstes Bundesligaspiel im Tor von Mainz 05. Als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, okay, entweder der geht in die Geschichte ein als ein geiler Keeper, der irgendwie alles rettet, oder der geht in die Geschichte ein als um Gottes Willen. Ne? Der war für die 6 Gegentreffer irgendwie verantwortlich.
Ja.
Aber er hat für mich leider, für ihn zum Glück, er hat genau das Erste geschafft und hat viele Paraden hingelegt und hatte natürlich beim Elfmeter auch Glück, weil der war richtig schlecht geschossen. Aber egal, du musst dann trotzdem erstmal in die richtige Ecke springen. Und ja, was soll ich sagen? Das war dieses Spiel auf ein Tor, aber ja, wenn wir immer
er
so.
Er wollte nicht rein.
Wenn, ja, wir genau. immer so, wenn wir immer so gespielt hätten in den 24 Spielen davor, würden wir nicht auf Platz 17 mit 18 Punkten liegen. Ja, also ja. In vielen Spielen reicht das und in so einem Spiel reicht es dann vielleicht auch mal nicht.
Leider so, ja, also es ist halt schon bitter. Aber ich finde, also wenn das Stadion nicht hinter euch gestanden hätte, wo allen klar war, dass das so irgendwie der Tag der Entscheidung ist, das wäre ja auch traurig gewesen. Ne? Dass natürlich so ein aber Spiel dann auch immer Chaoten anzieht, wahrscheinlich auch wegen diesen ganzen Vorkommnissen in Bremen hatte man wahrscheinlich dann auch Angst, dass die jetzt im Heimstadion auch damit weitermachen. Aber ja, gut, natürlich war dann euer Blitzstart so positiv, dass man auch gleich das Publikum mitgenommen hat und
Genau.
gesehen hat, dass die nicht vor der Schlange erstarren, sondern
Aber weil
ja,
du gerade,
den Löwen erledigen wollen. Ne? So.
aber
Und ich
weil
sag mal, wenn Shiplocks Ding drin gewesen wäre, ja,
Ja,
ne,
klar.
wäre alles gelaufen. Ne?
Ja, klar. Aber weil du gerade gesagt hättest, naja, das war ja so ein Alles-oder-Nichts-Spiel, da mussten sie das ja machen. Wir hatten ja schon gegen Bremen ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Also bei 7 Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz, da sagt man sich, pass mal auf, die nächsten beiden Spiele gegen Bremen und
Ja.
gegen Mainz. Die müssen wir beide gewinnen, dann haben wir 6 Punkte mehr und Bremen und Mainz maximal nur 3 Punkte mehr, dann nehmen wir denen ganz schön was
Richtig.
weg. Dann können wir nochmal rankommen. Aber gegen Bremen haben wir verloren, gegen Mainz jetzt nur unentschieden. Wo du sagst, ja, dann war es das jetzt auch. Also.
Ja, klar, das waren diese zwei Sechs-Punkte-Spiele. Ich weiß noch, vor 2 Wochen, als du schon ein bisschen auch Trübsal geblasen hast, dass ich gesagt habe, hey, bei den beiden offenen Partien, wenn da was geht, ist noch gar nichts passiert.
Ja.
Ne? Aber nun, ja, ein Punkt ist halt einfach zu wenig gewesen und Tendenz ist schlimm. Wobei, ja, Bremen, ich meine, kann man ja auch nochmal drüber sprechen. Das war ja nun kein schönes Fußballspiel. Lag natürlich auch an den ganzen Vorkommnissen im Stadion und war halt ein Riesenfight. Und ja, auch da ist euch irgendwie, als wenn man euch das Glück damals in den Relegationsspielen dies Jahr komplett abziehen will, weil da hättet ihr ja auch einen Punkt holen können. Ne?
Ja, aber ein
So,
Punkt ist
also
ja viel
da
zu
war ja
wenig. Also
null,
ich habe
ja, aber
mich bei dem
so
Spiel.
konnte Bremen den Abstand vergrößern. Ne? Es waren.
Ja, aber ehrlich gesagt, was mich so aufgeregt hat in den Tagen nach dem Bremen-Spiel, war, dass immer wieder diskutiert worden ist, war der im Abseits oder wurde unser Spieler gefoult? Übrigens glaube ich ehrlich gesagt Letzteres. Also ich empfand das so in eigentlich allen Einstellungen, dass der von Drongelin da von dem Bremer Spieler gefoult worden ist, weil der von Drongelin hätte den Ball, wenn da kein Gegenspieler gewesen wäre, hätte er den locker rausgeschossen, diesen Ball. Dann wäre er gar nicht reingegangen, aber der ist da an Standbein gekommen. Anyway, aber egal, ob ich das jetzt als gut oder als schlecht oder als fair oder unfair empfinde, ein Punkt war zu wenig. Und der HSV hat irgendwie in Bremen versucht, irgendwie auf den Punkt zu spielen. Da war so eine Szene, die ist vielleicht völlig unwichtig, aber mich hat sie so aufgeregt, da haben wir Bakariatta ausgewechselt in der zweiten Halbzeit. Und dann ist der zur Seitenauslinie gegangen. Gegangen! Es stand 0 zu 0. Wir mussten dieses Spiel gewinnen. Und der geht, als ob er noch Zeit schinden will. Und da denke ich so, oh, Freunde, das geht gar nicht. Und deswegen, bin ich jetzt wirklich auf die nächsten Spiele des HSV gespannt, weil Bernd Hollerbach, auch das muss man ja sagen, völlig verpufft, dieser Trainerwechseleffekt. Bei Sky haben sie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das richtig ist. Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber bei Sky haben sie gesagt, der schlechteste Trainereinstand in der Geschichte der Bundesliga-Geschichte. Noch kein neuer Trainer hat es geschafft, in den ersten 6 Spielen nicht einen einzigen Sieg mehr zu erzielen.
Nee, das stimmt nicht.
Dann war es vielleicht beim HSV, weißt du, das war dann
Nur
vielleicht
beim
noch.
HSV,
Da, genau,
ja,
dann war
klar.
es vielleicht der, beim
Also
HSV.
Mirko Slomka hat seine ersten 6 Spiele in Hannover alle verloren.
Okay,
Das
also
war die
dann.
Robert-Enke-Saison und
Okay,
nein, also es
alles
ist
klar, da war
definitiv
es.
nicht der Fall.
Sehr gut, ja, ich konnte es mir auch gar nicht vorstellen. Ne? Aber gut, dann war es vielleicht beim HSV, aber egal. Was heute jemand in dieser Schlusskonferenz gesagt hat, das fand ich war ein ganz interessanter Gedanke, den ich so noch gar nicht hatte. Also auch ein Bayern München-Fan, also der jetzt, sag ich mal, von den HSV eher von außen sieht. Und der hat gesagt, er hat das Gefühl, dass der Hollerbach er schon verstanden hat, dieser Mannschaft eine bessere Defensive zu geben. Dann wurde mir auch aufgezählt, wie viele Tore unter Hollerbach in Würzburg und so geschossen worden ist, in welchen Saisons und wie viel Gegentreffer, die kassiert haben, lange Rede, kurzer Sinn. Also er hat es anscheinend geschafft, dass die Defensive wieder stabiler funktioniert, aber er hat es anscheinend nicht geschafft, die Mentalität der Spieler zu verändern. Und das fand ich jetzt interessant, weil die Mentalität jetzt gegen Mainz, das war gut. Aber gegen Bremen, gegen Leverkusen, das war richtig, richtig schlecht. Und
Echt, aber ich fand Bremen, Hamburg, das war ein reines
das
Kampfspiel.
war ein
Und der HSV hat
Scheißspiel.
doch auch gekämpft.
Ja, aber
Und
da
ich
war doch
finde,
nicht
du
eine
kannst nicht
Torschance.
verlangen.
Broxi,
Ja,
da war
aber
nicht
du
eine
bist immer nur so gut.
Torschance.
Ja, aber du bist nur so gut, wie es der Gegner zulässt.
Ja, aber die waren doch
So.
auch schlecht, die Bremer.
Ja,
Ja.
aber die hatten ja auch keine Chance, weil ihr so gut gekämpft habt. Ich weiß nicht, ich
Also
meine,
das Spiel, ich
das
fand
war
das
jetzt
ganz
ein.
grausam, das Spiel. Ich fand das ganz, ganz schlecht, das
Ja,
Bremen-Spiel.
es war ja auch schlecht, weil es kaum ein Fußballspiel gab, weil es andauernd Fouls gab. Dann wurde das Spiel wegen Pyro
Ja,
unterbrochen,
ja.
und es war nie Spielfluss da, ja. Und ich sag mal, ja, das war vielleicht noch nicht mal von beiden Mannschaften gewollt, weil beide wollten ja am liebsten gewinnen. Aber wenn du halt um jeden Zentimeter auf dem Boden kämpfst, dann kommen halt solche Spiele bei raus, ne?
Ja, anyway, also egal. Ich habe so ein bisschen abgeschlossen, muss ich sagen. Ich bleibe der HSV-Fan, der ich schon immer war. Das heißt, ich gönne meinem Verein nichts Schlechtes und natürlich hoffe ich irgendwo insgeheim, wenn ich kurz vorm Einschlafen bin, dann doch, dass wir noch eine kleine Serie starten. Aber wenn ich mich ein bisschen seriös oder ernsthaft mit diesem Thema beschäftige, dann denke ich, nee, also Köln und Hamburg haben es irgendwie auch verdient. Also wenn du nach 25 Spielen irgendwie 17 oder 18 Punkte hast, ganz ehrlich, dann hast du da auch in der ersten Liga nichts zu suchen. Der HSV hat nun schon viele Jahre wirklich nicht gut gespielt, nicht gut gewirtschaftet. Also haben das ja irgendwie sich auch erarbeitet. Und wenn es denn so kommt, wie es wohl kommen wird, dann hoffe ich jetzt wirklich, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber dann hoffe ich, dass es jetzt schnell geht. Also irgendwie würde ich mich jetzt auch gar nicht so super ärgern. Ich meine, die nächsten Spiele des Hamburger Sportvereins kann ich mal kurz raufgucken. Das nächste Spiel ist klar in der Allianz Arena gegen München. Das werden wir verlieren. Dann kommt die Hertha in den Volkspark. Dann müssen wir nach Stuttgart und dann kommt Schalke in den Volkspark. So, und wenn wir jetzt, also es sind ja schwere Spiele und ich glaube, es wäre für den HSV ganz gut, wenn irgendwie schon am 30. Spieltag oder so es auch rechnerisch feststehen würde, dass wir erstmalig absteigen. Weil dann hätte der HSV zumindest eine kleine Chance, sich für die Zukunft dann besser aufzustellen. Da,
Warum?
unser
Weil du dann weißt, wer mit in die zweite Liga gehen will und
Ja,
wer
das.
nicht und.
Ja, weißt du, wir haben ja jetzt, ich will da jetzt nicht zu spezifisch raufgehen. Für alle die sich dafür interessieren, das sagen wir an dieser Stelle ja des Öfteren, dürfen auch gern nur den HSV-Podcast sich anhören, wo ich das dann meistens ja immer ein bisschen umfangreicher nochmal erkläre. Aber machen wir es ganz kurz. Nach der Ausgliederung des Hamburger Sportvereins, wir sind jetzt eine Fußball-AG und nur der Aufsichtsrat dieser AG kann ja die sportliche Leitung abbestellen, also den Herrn Bruchhagen und Herrn Tott und Herrn Wettstein und wie sie heißen. So, jetzt steht aber noch gar nicht fest, was passiert denn da jetzt eigentlich, ne? Und es wird dann immer wieder geguckt, bloß keine Unruhe in den Verein. Ich meine, der sowieso schon total unruhig ist, ne? Aber man will dann nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Und dann denke ich so, ja, es wäre vielleicht doch mal ganz schlau, weil auch so viele Verträge auslaufen von Spielern jetzt in diesem Sommer oder auch im nächsten Sommer. Also fast alle Spieler bei uns. Da läuft entweder der Vertrag jetzt aus oder im nächsten Jahr. Das heißt, du musst also schon recht bald in diesem Sommer klar machen, mit wem gehst du eigentlich jetzt sehr wahrscheinlich in die zweite Liga. Es gibt ja immer noch die Chance, dass wir auch in die zweite Liga nicht kommen. Warte mal
Warum?
ganz kurz. Ich muss jetzt hier mal. Warte ganz kurz, ich bin jetzt. Das ist, wenn man sein Telefon nicht auf Flugmodus stellt. Ne?
Ach so.
Tut mir leid. Na gut, oh, ich merke jetzt gerade, ich komme wieder von einem Thema in das nächste. Aber ich möchte es mal so ausdrücken. Ich weiß, es klingt ja immer so nebulös und irgendwie auch nicht dann so seriös. Aber so ein paar Kontakte habe ich ja in den Verein und alles, was man mir da so sagt und was auch für mich glaubhaft klingt. Klingt halt anders als das, was Herr Wettstein als Finanzchef oder Herr Bruchhagen als Vorstandsvorsitzender sagt. Also, dass die Lizenz für die zweite Liga sicher ist, nach meinen Informationen ist das schwer vorstellbar. Und das würde wiederum wieder bedeuten, dass wenn der Abstieg feststeht, dann müsste man ja erstmal gucken, kriegen wir überhaupt eine Lizenz für eine zweite Liga? Müssen wir dann wieder von Herrn Kühne oder von wem auch immer wieder Geld anfordern, überhaupt eine Lizenz zu bekommen, in der zweiten Liga zu spielen? Oder geht es für den HSV noch weiter runter? Wenn es noch weiter runter geht, dann wird's ja, dann bricht alles in sich zusammen, weil der HSV einer der wenigen Vereine in Deutschland ist, der in seinem eigenen Stadion spielt, selbst bezahlt. Das heißt, das Volksparkstadion, was willst du mit dem Volksparkstadion machen, ja, wenn da Drittliga-Fußball gezeigt wird oder so? Also das ist ja alles viel zu teuer und die Wartung und so weiter. Also Da würde so viel auf diesen Verein zukommen, dass es halt ganz schwer zu handeln ist. Und deswegen sage ich, wenn wir schon erstmalig in unserer Vereinsgeschichte absteigen müssen, dann bitte nicht der Kampf bis zum 34. Spieltag. Wenn es schon so sein muss, dann bitte jetzt relativ fix, damit man dann schon am Ende dieser Saison hinter den Kulissen eventuell sagen kann, pass mal auf, mit dieser sportlichen Leitung gehen wir rein. Wir gehen mit welchem Selbstverständnis wollen wir in die Zukunft gehen? Sind wir immer noch der große Traditionsverein, sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger? Ne? Oder ja, und sagen, also eigentlich brauchen wir ja Mourinho als Trainer, damit er uns mal zeigt, wie wir zu Gott kommen. Oder versuchen wir es dann doch mehr mit deutlich mehr Demut und sagen, Mensch, der HSV ist ein ganz großer norddeutscher Traditionsverein und unsere Wurzeln liegen in Hamburg und im norddeutschen Segment und wir bauen jetzt hier eine Mannschaft auf mit einer höheren Identität. Denn noch ein letzter Satz. Ich glaube, das für nicht HSV-Fans ist das jetzt, waren das jetzt ganz anstrengende Minuten, aber noch ein Satz sei gesagt, dass wenn Dietmar Beiersdorfer irgendetwas richtig gemacht hat in den letzten Jahren, dann anscheinend, dass er mit Bernhard Peters jemanden geholt hat, der die Jugend anders strukturiert und aufbaut. Ich kenne nicht ein eins, ich kenne Herrn Peters nicht persönlich, aber ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der ihn kennt und sagt, es wäre ein sympathischer Mensch. Den finden die alle ausnahmslos unsympathisch und unhöflich und doof. Aber guck dir jetzt unsere U19, unsere U21, guck dir die ganzen Mannschaften dahinter an. Ganz, ganz oft Tabellenführer mit ganz viel mit viel Kompetenz, viel Lob, viel Talent, dass man sagt, du, dann da müssen wir mit diesen Jungen vielleicht aufbauen. Und dann nehmen wir uns vielleicht auch einen Trainer, der mit diesen jungen Leuten gut kann und der vielleicht auch von unten kommt. Ja, also das hat ja alles was mit Strategie zu tun. Und ich denke, und damit komme ich jetzt zum Schluss, und ich denke, je eher es für den HSV feststeht, wohin die Reise geht im nächsten Jahr, je eher das feststeht, desto früher können wir auch beginnen, endlich mal die richtigen Entscheidungen zu fällen, um dann in ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Es tut mir leid, das war jetzt extrem viel HSV.
Oh,
So.
naja, also ich sag mal, dafür, dass es euch das erste Mal ever wahrscheinlich erwischt, glaube ich schon, dass viele Hörer auch wissen wollen, was dir da so alles durch den Kopf geht. Ne? Ich sag mal, so ein Szenario HSV gleich in der dritten Liga. Ich finde, ich bin ja nun mehr mit der zweiten Liga behaftet als du. Es ist nicht einfach. Ne? Also guck dir an, wer zurzeit da alles in der zweiten Liga sich rumtummelt, dem man eigentlich auch denkt, dass er in die erste Liga gehören sollte. Und wow, man sollte das tunlichst vermeiden, unbedingt in die dritte Liga zu gehen. Außer man sagt wirklich, wir gehen in die dritte Liga und bauen jetzt die Mannschaft da aus diesen U19, 21-Jährigen auf. Ich sag mal, was weiß ich, Beispiel Hoffenheim. Ich glaube, Arminia Bielefeld hat das mal mit Thomas von Heesen auch gemacht, ne? Wo sie den für viel Geld in die dritte Liga geholt haben und dann einen Durchmarsch gestartet haben. Es ist
Nein,
schwierig.
ich sage ja
So.
gar nicht, dass ich das will. Ja, ich sage ja gar nicht, dass ich das
Naja.
will. Ich habe nur gesagt, je eher wir Klarheit haben, und zwar auch rechnerische Klarheit, dass man sagt, so, das ist jetzt der Fall. Je eher wir das haben, desto eher kann man, glaube ich, ehrlich mit Zahlen, Daten, Fakten hantieren und dann eventuell sich auch personell anders aufstellen. Darum ging es mir nur. Ne? Also,
Naja.
ich habe
Ja,
da.
wobei, gut, aber dass sie jetzt an Tott und Bruchhagen ran wollen, das steht ja heute schon wieder im Kicker. Also,
Ja, aber.
dass nicht die Zukunft sind, das steht ja wohl auch heute schon fest.
Ja, das ist richtig. Das würde ich auch als HSV-Fan auch, also gerade was Jens Todt angeht, würde ich das auch begrüßen, weil natürlich haben auch diese beiden viel mehr falsch als richtig gemacht. Aber zur ganzen Wahrheit zählt natürlich, dass nach der Ausgliederung mit Dietmar Beiersdorfer jemand kam, der grundlegend alles mit Füßen getreten hat, wofür die Fans jahrelang aufgestanden sind, um auszugliedern. Ja, also das, was wir gewählt haben als Fans, das hat ja Dietmar Beiersdorfer noch nicht mal im Ansatz umgesetzt. Das war dem ja scheißegal. Und das hat er geschafft durch einen Herrn Gernandt, der Aufsichtsratsvorsitzende, Und ich sage mal, Herr Gernandt, Herr Beiersdorfer, vielleicht auch ein Stück weit Peter Knebel, das sind letztendlich die größten Totengräber des Hamburger Sportvereins. Und egal, wer danach kam, Bruchhagen, Tott und so weiter, klar, wenn die jetzt alles richtig gemacht hätten und wenn die ein goldenes Händchen gehabt hätten, dann würden wir jetzt auch woanders dastehen. Aber ihnen jetzt zu sagen, das sind jetzt die Hauptschuldigen, wäre natürlich völlig Quatsch. Und gerade so ein Sportchef, das ist völlig egal, ob der Knebel, weiß ich nicht, aber ob der jetzt Jens Todt heißt oder wie auch immer, wenn du so abhängig bist und eigentlich alle Zahlen, die ich so kenne, sagen wirklich ein dreistelliges Minus beim HSV, also ein Schuldenberg, der dreistellige Millionensumme hat, dann kann ein Jens Todt gar nichts machen. Du könntest jetzt auch einen Horst Held hinnehmen oder nenn mir irgendjemand, wo du sagst, der macht da einen geilen Job. Hier, wie heißt der von Gladbach? Wie heißt er?
Eber,
Ja, genau.
Eber.
Also hol dir solche Leute oder auch meinetwegen der Schmadtke, der jetzt auch in Hamburg natürlich immer mal wieder ein Thema ist, ne? Also hol dir Leute, die nachweislich viel Kompetenz haben, die können gar nicht viel ausrichten, wenn du überhaupt gar kein Geld hast, ja? Und wenn du abhängig bist von einem
Ja, klar.
Milliardär, der eingeflüstert wird von Herrn Struth oder von anderen Spielerberatern und so. Also du kannst da gar nichts machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist nicht nur die Leute auswechseln, sondern, das meinte ich ja gerade vorhin, du musst gucken, was ist eigentlich unsere DNA und was ist für uns ein Selbstverständnis, wie wollen wir als HSV in den nächsten Jahren auftreten. Egal, ob es dann heißt, sofort wieder Aufstieg oder dass man sagt, nee, jetzt bleiben wir erstmal weiter unten und bleiben erstmal, ich sag jetzt mal, ne, bauen uns da ganz langsam erst wieder auf. Aber du musst natürlich auch so ein bisschen die Herzen der Fans wieder gewinnen und mit irgendwelchen namhaften Spielern, die aber sich dann eher beim HSV ausruhen und keine Leistung zeigen und so. Ich meine, das haben wir jetzt jahrelang probiert. Das brauchen wir nicht. Ja.
Ja.
Also. Gut. Mein Gott, was für ein langes Thema, ne, der HSV. Der wird uns natürlich auch noch beschäftigen in den nächsten Wochen. Da können wir mal von ausgehen. Aber gut, wir haben jetzt dieses erste Thema. Die beiden Absteiger stehen fest. Das haben wir jetzt, glaube ich, lang und breit diskutiert. Da gibt es sicher auch noch wieder mehr Dinge, über die wir noch sprechen könnten. Lass uns doch mal einen Platz weiter nach oben gehen. Stand jetzt, was glaubst denn du? So, wen wird es denn auf die Relegation treffen? Wo sagt dein Bauchgefühl, diese Mannschaft könnte es sein, die höchstwahrscheinlich in die Relegation muss? Ist es Mainz 05, die erschreckend schwach jetzt auch waren in Hamburg? Ist es Wolfsburg, die jetzt einen Trainer gewechselt haben, aber zumindest der Erfolg jetzt noch nicht wirklich gezündelt hat? Ist es doch noch Werder Bremen, die, finde ich, ja eigentlich sehr engagiert und gut spielen? Also nicht gegen HSV, aber meistens sehe ich die wirklich engagiert, jetzt auch gegen Gladbach, eine 0-2 nochmal gedreht zum 2-2. Und ich bin dann immer verwundert, wie wenig Punkte die doch haben. Die sind ja nur 2 Punkte weg vom Relegationsplatz.
Ja.
Also, welche Mannschaft glaubst du denn, wenn du dir den Trend anguckst oder das Umfeld, wen wird es denn da noch erwischen?
Also wenn ich jetzt nur den frischesten Eindruck nehme, klar, dann würde ich auch Mainz sagen, weil in so einem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel ja nur mit super viel Dusel durchgekommen zu sein. Ja, Wolfsburg hat einfach eine zu hohe Spielerqualität. Bremen ist zurzeit gut genug drauf, da sind alle positiv. Freiburg kämpft sich zu Hause seine Punkte zusammen. Hertha glaube ich auch nicht dran, denn dann würde ich eher noch an meine Mannschaft denken, weil das, was sich da im Gladbach-Spiel zugetragen hat, diese reinen Hassrufe auf den Kind und dass wir hier ja eigentlich nur Auswärtsspiele austragen und diese Unruhe sich anscheinend so langsam auf die Mannschaft, wie heißt es, überträgt, weil die letzten 2 Spiele von 96 waren schon deutlich schlechter und ja, die schweren Gegner kriegen wir jetzt noch alle. Wir spielen bald kurz hintereinander gegen Leipzig, Dortmund und Bayern. Ja,
Okay.
also da ist, glaube ich, noch viel, viel möglich.
Der Horst Held hat doch jetzt irgendwie gesagt,
Ihn kotzt alles an, ja genau.
ihn kotzt alles andere so, ja
Ja,
genau.
genau.
Ja.
Ja, gut, das hat er genau nach dem Gladbach-Spiel gesagt, ne? Weil er sagt halt, es geht ja in Hannover nicht mehr zur Zeit um Fußball, sondern es geht um alles andere. Es geht hier nur um Politik und Fanverhalten und wie man da einen Konsens finden kann oder will man das überhaupt. Und ja, die Mannschaft wird nicht angefeuert. Und wow, das ist nicht gesund. Ne? Das hat man auch schon letzte Saison, fing das ja so an. Und da hatte man dann irgendwo einen Waffenstillstand gefunden. Und dadurch haben dann in der letzten Saison Drittel die Fans wieder das Team angefeuert. Und so haben wir überhaupt den Aufstieg geschafft. Aber wenn es sich jetzt eventuell negativ weiter steigert, also dass es nach dem Gladbach-Spiel erst noch so weitergeht, ja, dann weiß ich nicht, wie das so bei uns weiterlaufen soll. Weil ich weiß nicht, wenn ich ein neuer Spieler wäre und der Horst Held kommt zu mir und sagt, willst du nicht nächste Saison bei uns spielen? ja, und dann guckst ja. du diese, ne, und dann sagst du, ach, ihr seid doch der Verein, wo die keiner euch anfeiert und nur schlechte Stimmung ist. Würde ich mir überlegen, ob ich da hingehen wollte. Ne? So, also das macht zurzeit wenig Spaß. Und wie gesagt, also wir spielen jetzt gegen Augsburg. Ja, Augsburg ist so unser Lieblingsgegner. Ich glaube, wir haben gegen kaum einen Gegner bessere Statistiken. Aber falls wir das Spiel verlieren sollten, danach kommt, glaube ich, Dortmund, Leipzig.
Dann Leipzig, dann Bremen. Ja.
Ja, dann stehen wir auf einmal schon auf Platz 14 oder 15. Ne?
Ja. Ja, ich würde dir jetzt gerne was anderes sagen, Broxy, aber das klingt tatsächlich so, dass man sagt, das wäre noch eine Mannschaft, die vielleicht unten reinrutschen könnte. Hertha sehe ich da auch nicht, Freiburg auch nicht, Bremen auch nicht. Ja, Mainz-Wolfsburg, das ist natürlich gut. Der Eindruck, den ich von Mainz jetzt gewonnen habe, das war natürlich ein Grottenkick. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie gut die in den letzten Wochen gespielt haben. Ich glaube auch nicht so doll. Und bei Wolfsburg, da kann ich auch noch mal schnell erzählen, aus dieser Schlusskonferenz, wo ich vorhin zu Gast war, da gab es einen Gedanken, den fand ich sehr interessant. Weil man hat mich gefragt, ja, Hobbs, wie siehst du denn Wolfsburg? Und da habe ich gesagt, ja, also wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, ich hätte überhaupt gar keine Angst. Ne? Also das Potenzial ist viel zu gut. Dann der Trainer, von dem halte ich wirklich viel, aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß, dass der jetzt nicht das beste Image und die beste PR hat, aber ich finde, Bruno Labbadia, der kann die Mannschaft auch richtig dann gut packen und der wird an den richtigen Schrauben drehen. Ich sage, da hätte ich gar keine Sorgen. So, und die beiden, mit denen ich diese Sendung da aufgenommen habe, diesen Podcast, die haben mich dann aber ins Hallo gestellt. Und ja, das fand ich auch wirklich interessant, weil sie gesagt haben, erstmal, sie haben dann ein paar Minuten darüber philosophiert, wie verkehrt und falsch dieser Kader zusammengestellt worden ist. Und dann haben sie etwas angesprochen, das fand ich ganz interessant und das zählt ja, wenn du so willst, im Entfernten auch zu der Situation, die ich aus Hamburg kenne. Warum werden gute Spieler beim HSV immer schlechter? Ne? Oder warum werden gute Spieler bei Wolfsburg in diesem Fall immer schlechter? Und da haben die gesagt, klar, diese Spieler, die da sind, die Davi und Mali und wie sie alle heißen, das sind eigentlich ganz gute Kicker. Aber als die unterschrieben haben bei Wolfsburg, da haben die gedacht, geil, da kriege ich viel mehr Geld als zuvor. Und ich spiele ja mit 10 anderen geilen Spielern und das hängt jetzt nicht so, die Glückseligkeit des Vereins hängt jetzt nicht nur an meiner Leistung. Also ich habe dann ganz gutes Leben auf Deutsch, ne? Ich streng mich an, aber ich muss jetzt ja nicht überpacen, weil die anderen sind ja auch alle ganz geil und richtig gutes Geld verdienen tue ich da auch. So, und jetzt merken sie auf einmal, ach du Scheiße, ne? Das funktioniert hier gar nicht. Und jetzt brauchst du eigentlich eine Mannschaft, die richtig zusammenwächst und richtig zusammenhält. Aber die sehen, also die beiden, mit denen ich die Schlusskonferenz gemacht habe, die sehen das halt dort nicht. Und dann hat einer von den beiden gesagt, und das fand ich auch sehr stark, dass er gesagt hat, guck dir doch die Spieler an, die da sind, bei Wolfsburg. Die meisten von denen werden von ihren Spielerberatern hören, weißt du, streng dich mal an, mach mal ein gutes Spiel und wenn es nicht langt und der Wolfsburg absteigt, mein Gott, wir finden noch eine andere Bundesliga-Mannschaft. Also ein Didavi fällt mir jetzt in dieser Sekunde nur ein, ne? Da kannst du viele andere Namen sicher auch nehmen. Didavi wird sicher einen anderen Bundesligisten, kann der auch noch untergebracht werden. So, ja. Ne? Wenn du halt bei Freiburg Spieler bist, ja, und du steigst ab, oder bei Mainz meinetwegen, du steigst ab, dann haben dich wenige auf dem Radar. Ja, und dann heißt es, ach du Scheiße, jetzt muss auch ich in der zweiten Liga keulen, weniger Geld verdienen und so weiter. Aber die Davis, dieser Weltmensch, der die Davis tut mir jetzt so leid, ich will den eigentlich mal gar nicht nennen. Warte mal ganz kurz, ich nehme jetzt mal schnell noch andere Namen. Ich muss mal jetzt hier schnell mal auf den Kader gucken. Ja, das wäre
ja
sonst.
Ja,
das wäre
Maxi
ja sonst gemein.
Arnold,
Ja, gut, der Arnold ist ja, der Arnold ist ja, warte,
den
jetzt lass mich doch mal ganz kurz.
Mali.
Genau, aber der Arnold ist ja nun gerade der eigene Eingewächs. Ne? Aber du hast einen
Ja.
Memedi, du hast einen Origi,
Genau.
du hast einen Verhaag, du hast einen Bruma, so. Das sind alles so Spieler, wo du sagst, ja, wir kommen schon woanders unter. Also, das sind alles Namen, die ich gerade aufgezählt habe, Bruma, Memedi, Verhaag und so weiter, wo man sagt, die werden noch so unterkommen. Und deswegen haben diese beiden Experten von der Schlusskonferenz gesagt, du hast zwar eben gesagt, ja, die haben eine hohe eigene Qualität, das mag auch stimmen, aber reißen die sich wirklich diese letzten 5% den Arsch auf? Machen sie es wirklich? Schafft der Bruno Labbadia es, dass diese Spieler wirklich sagen, jetzt geben wir richtig mal Vollgas? Und die beiden, obwohl beide gar nicht so schlecht über Bruno Labbadia gedacht haben, aber die sagen, diese Mannschaft ist so merkwürdig zusammengestellt mit diesen Charakteren. Nee, Wolfsburg wird unten reinrutschen. Also deren Tipp war, Wolfsburg wird Relegationsplatz.
Okay. Naja, ich sag mal, sie haben die schlechteste Statistik, ne? Also sie sind Vorletzter in der Rückrundentabelle und haben, glaube ich, bis auf diesen extrem glücklichen Sieg in Hannover die letzten 10 oder mehr Spiele nicht mehr gewonnen. Also ja, die Statistik oder die letzten Resultate, die passen schon zu den Aussagen von deinen Mitstreitern da.
Ja.
Ja. Kann alles passieren. Also dafür ist es auch einfach noch zu lang. Ne? Ich sag mal, wir sind jetzt nicht so weit wie sonst, dass nur noch 4, 5 Spieltage übrig sind und man sagt, komm, lass uns mal die letzten Ergebnisse tippen. Dann wissen wir schon mal, wo die Reise hingeht. Ne? Aber dass in Wolfsburg auch nicht alles stimmt und ja, da eine zu große Söldnertruppe ohne Herz unterwegs ist, dem kann ich auch beipflichten. Und dass das wie letzte Saison eventuell dann nicht reichen kann, ja, kann passieren.
Die nächsten Gegner heißen Hoffenheim, Schalke, Hertha und Freiburg.
Okay,
also
ja, guck mal,
also
da geht die Krise erstmal weiter, weil die nächsten zwei sind welche, die noch international spielen wollen und das wird nicht einfach. Und dann fängt schon an, die Krise loszugehen. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, so schnell kann das gehen, ne? Also, spannend ist es auf jeden Fall da unten. Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge überhaupt nicht nach oben geguckt. Ich musste aber auch den beiden Bayern München-Fans vorhin in dem anderen Podcast sagen, dass ich das unglaublich langweilig finde.
Ja, ist es ja
ich
auch.
Das fiel mir ganz spontan ein, das war nicht vorbereitet. Ich hab Bayern München verglichen mit einem Fotomodel. Und sagt, sieht unglaublich gut aus, ja, stimmt alles, super. Ich meine, wenn du Bayern München auch spielen siehst, ja, die spielen ja oftmals auch ganz gut, ne? Aber es ist totenlangweilig, interessiert kein Menschen.
Nö, das stimmt,
Guck's dir ein bisschen nett an, aber willst du eigentlich nicht ein Date mit haben? Nee, nicht unbedingt.
Ja, naja, aber die große Frage ist halt, gut, diese Saison brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren, das ist eingetütet, aber bei denen, es gibt ja doch Grund zur Hoffnung, dass es nicht so bleibt. Weil wer wird der neue Bayern-Trainer? Und was passiert mit Robben und Ribéry? Und wer kommt stattdessen? Geht Lewandowski zu Real? Also ich glaube, in Bayern muss jetzt zwangsläufig irgendwo ein großer Umbruch kommen. Und ich finde es komisch, dass sie da immer noch keinen neuen Coach schon vorgestellt haben, weil die Planung für die nächste Saison muss ja eigentlich schon langsam losgehen. Das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass das ist irgendwie, dass Bayern sich mal endlich wieder vergreift. Ja? Dass sie irgendwie einen Coach holen, der die auf die falschen Leute setzt. Ich finde, der Brazzo, so sympathisch wie er ist, hat er aber halt auf dem Job noch nicht genug Berufserfahrung. Ja, ne? Ja, der ist da eh nur Repräsentant, ne? Und Hoeneß und Rummenigge ziehen da die Fäden. Aber ich meine, also ja, das ist so das, was mich hoffen lässt,
genau,
dass
das
vielleicht
ist die Hoffnung.
Bayern nicht den 7. Titel hintereinander macht.
Gut, aber wenn wir über den Bayern-Trainer, über den neuen sprechen, dann ja. Also, lass uns über ihn sprechen. Das wollte ich damit sagen, wenn er feststeht. Und wollen wir jetzt nicht in
Ja.
diese unterirdischen Diskussionen, dass auch Christian Streich
Nein.
auf so einer geheimen Liste steht und
Ja.
all so ein Bullshit oder so. Darüber wollen wir gar nicht sprechen. Gibt es sonst irgendeine Mannschaft oder ein Spiel, wo du sagst, Mensch, da müssen wir heute unbedingt drüber sprechen?
Ja, also von den Spielen her, gut, Gladbach hat weiter die Scheiße am Fuß, weil wenn du 2-0 zu Hause führst und noch nach Europa willst, dann darfst du nicht noch unentschieden spielen. Und ja, dass Schalke überraschend gut dasteht, das denke ich, hat man alle schon besprochen, dass Leverkusen wieder stark ist. Ja, Frage ist vielleicht eher, was ist mit Leipzig los, ne? Sechster Platz, Champions League ist ja abgehakt. Gut, in Europa haben sie es jetzt geschafft, mit Ach und Krach weiterzukommen. Aber irgendwo ist da ja doch auch Sand im Getriebe. Ich sag mal, der Abstand auf dem zweiten Platz sind 4 Punkte. Das ist jetzt nicht viel, aber ich glaube, dass die ihrem eigenen Anspruch zurzeit auch deutlicher hinterherhinken.
Ja. Ja, was ist da los? Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Da bin ich zu weit weg.
Ja, ich sag mal, der
ich
Forsberg war
finde,
lang verletzt und
genau,
so, aber.
der Forsberg ist noch sogar noch ein bisschen länger verletzt wohl. Ich kann nur sagen, aber ich glaube, das habe ich auch schon in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt. So richtig toll finde ich den Verein immer noch nicht und die Spieler und den Trainer finde ich jetzt irgendwie auch nicht so unbedingt sympathisch. Aber ich komme auch nicht drum herum zu sagen, insgesamt finde ich, spielen die echt einen ganz attraktiven Fußball. Also, so, wenn man es schafft, Leipzig mehr oder weniger mit einer neutralen Brille zu beobachten, dann muss man schon sagen, etablieren sie sich in der ersten Liga und auch in der oberen Tabellenhälfte immer mit eigentlich einem ganz attraktiven Offensivfußball. Findest du nicht?
Ja,
Also,
doch,
ne?
doch, doch,
Also,
klar.
und
Nein,
insofern,
also
finde ich,
das
machen sie da ja
Leipzig,
schon nicht alles falsch, ne? Also,
das
schon ganz gut.
Leipzig-Dortmund-Spiel war ja auch recht attraktiv.
Ja,
So,
genau.
auch wenn da wieder mal zu wenig Tore gefallen sind. Ne? Nee, also ich bin ja auch, man
Aber
muss sich an
stimmt.
diesen neuen Strich in der Tabelle erstmal gewöhnen. Es muss ja erst nochmal jedem klar sein, dass jetzt die ersten 4 Plätze sichere Champions League-Plätze sind. Und ja, ich sag mal, wenn Frankfurt, Schalke oder Leverkusen, einer von denen wird es ja wohl auf jeden Fall schaffen, wieder in der Champions League ist, finde ich das schon auch interessant, ne? Da hätte,
Das
glaube
stimmt.
ich, vor der Saison nicht jeder mitgerechnet.
Das stimmt. Und besonders Frankfurt finde ich da so. Also aktuell hoffe ich so ein bisschen, dass Frankfurt es schafft, in die Champions League zu kommen, weil ich befürchte irgendwie, wenn die nicht Champions League spielen, also dann befürchte ich für die Frankfurt-Fans, ist dann ein Riesenumbruch. Ob dann der Trainer bleibt, ist dann die Frage. Ob einige Spieler bleiben, die sich jetzt echt in den Fokus gerückt sind, vor denen vor einem Dreivierteljahr irgendwie noch kein Mensch gesprochen hat. Ne? Also, wo ich dann so denke, klar, wenn du Champions League spielst und da richtig Geld verdienst und du im internationalen Fenster stehst, warum sollte irgendeiner der Leistungsträger, warum sollte dieser Trainer, warum sollten die wechseln? Ja, also dann ist es deutlich, deutlich attraktiver. Insofern.
Gut, aber ich sag mal, hey, vor 2 Jahren hat Frankfurt Relegation gespielt, dann kamen die Kovac-Brüder und
Ja.
seitdem ging es bergauf. Ja, letzte Saison
In
haben sie ganz knapp die internationalen Ränge verpasst.
Frankfurt
Aber
glaube
in
ich.
Frankfurt glaube ich doch nicht, dass die jetzt Ansprüche haben zu sagen, wir
Na, das
müssen
habe ich doch auch
Champions
nicht
League
gesagt.
Platz.
Das habe ich auch
Doch,
nicht
so
gesagt.
klang es
Nein,
aber.
ich habe, nein, nein, ich habe gesagt, ich würde es mir für die wünschen. Also Stand jetzt, finde ich, würde ich das als eine sehr geile Überraschung empfinden. Ich glaube, wenn Frankfurt nachher auf Platz 6 der Tabelle endet, ist keiner in Frankfurt sauer, ist höchstwahrscheinlich auch das Frankfurter Fanumfeld, ist auch nicht sauer und alle freuen sich, dass sie international spielen. Aber wenn dann die Freude erstmal vergangen ist, dann, wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt, kann ich mir vorstellen, dass die Frankfurter Mannschaft in der nächsten Saison es deutlich schwerer haben wird. Und wenn sie, ja, aber vielleicht spricht, ja, vielleicht
Nee,
spricht das
also
Gleiche auch für Leverkusen oder Leipzig oder Hoffenheim oder Gladbach. Das mag ja sein.
oh, ich fände es ganz cool, wenn die Frankfurter mal auch so ein paar Champions League Millionen kriegen
Ja.
und dann kann man ja mal sehen, was die rausmachen,
Ja.
weil man muss ja dem Bobic auch mal da Tribut zollen.
Ja.
Ne, den in Stuttgart haben sie ihn weggejagt und er scheint ja doch einiges richtig da zu machen und ich sag mal, das Umfeld, also als ich wieder dieses Spiel von Hannover in Frankfurt gesehen habe, irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die da einen extra Lautsprecher haben, weil das ist das für mich lauteste Stadion in Deutschland. Und da ist die Bude immer voll. Und ja, wäre, glaube ich, nicht der falscheste Verein, den man da oben mal sich angucken könnte.
Und er würde auch Mut machen vielen anderen Vereinen. Ne? Also
Ja, genau.
jetzt, du kannst deinen Club nehmen, ich kann auch meinen Club nehmen, auch wenn wir jetzt ein anderes Problem haben, aber dass man sagt, Mensch, mit einer richtig guten Leistung, engagierten Leistung, ne, kannst du auch noch einiges erreichen. So, das finde ich ganz
Richtig,
toll.
genau. Ja.
Broxy, wir sind schon ziemlich lange hier in der Fahrt. Ich würde jetzt gerne Bundesliga mal abschließen, wenn es für dich okay ist, und würde jetzt, denn ich denke, wir werden uns ja erst in 14 Tagen wieder hören, würde jetzt nochmal einmal den Blick auf die Champions League werfen wollen.
Ja,
Wenn
okay.
das für dich okay ist. Und dann kommt die
Ja, klar.
Kartenverteilung und dann sind wir ja auch durch. Also, Champions League habe ich mir jetzt mal beim Kicker hier gerade aufgerufen. Gehen wir mal alle Partien ganz kurz durch. Juventus Turin gegen Tottenham. Hinspiel war 2-2. Jetzt spielt man in England. Wer kommt weiter? Schwer zu sagen irgendwie,
Boah, das
ne?
ist echt, da hast du gleich das Spannendste vorweggenommen. Ich glaube fast Tottenham. Also ich glaube zu Hause, wenn ich mich daran erinnere, wie die Dortmund auseinandergenommen haben, ich tippe mal Tottenham.
Ja, ich denke auch 60-40 für Tottenham, aber Juve hat mir auch echt gut gefallen in diesem Hinspiel, das muss ich sagen. Also ja, schwierig, aber wir tippen jetzt beide dann mal auf Tottenham. Gut, Basel, Man City, braucht man, glaube ich, nichts erwähnen, ne? Hat Man
Nee.
City 4-0 gewonnen und zwar auswärts, also egal. Dann Porto, Liverpool 0-5 ging das aus, kannst du auch
Ja, ist
vergessen.
genauso eindeutig,
Genau,
genau.
dann kommt jetzt Paris Saint-Germain gegen Real Madrid.
Ja.
Madrid hat zu Hause 3-1 gewonnen. Kann das Paris noch drehen?
Ja, also ich denke mal, guck mal, du brauchst ein Tor pro Halbzeit. Das sollte so eine Top-Mannschaft schon hinkriegen. Ja, aber auch da, also ich finde, da kannst du, da werden jetzt viele lachen, aber das ist doch so ein Vergleich wie Bremen-Hamburg gewesen, oder? Also
Was?
ich fand, ich fand das Hinspiel auch eher schlecht,
Ja, es
weil
war, ja, das
das sah
stimmt.
vielleicht besser aus, aber das war auch, die wussten, Scheiße, das ist echt ein Gegner, gegen den man rausfliegen kann und in dieser Runde dürfen wir noch nicht rausfliegen. Und es war mit vielen Fouls und Nicklichkeiten und es war kein Spielfluss drin und ein Fußballfest war es eben überhaupt nicht, ne? Und das lag halt eben daran, ja, dass alle wussten, es steht zu viel auf dem Spiel, dass das Real nach hinten raus tatsächlich noch zwei Buden macht, war unglaublich und halt auch sehr glücklich. Und ich sag mal, wenn man sich an letzte Saison erinnert, wie Paris da Barcelona mit 4-0 zu Hause weggeschossen hat, ich glaube, das Ding ist noch komplett offen. So, natürlich, wenn Real ein Tor schießt, wird es schwierig, aber wenn Paris 1-0 in Führung geht und dann mit dem Publikum, boah, da könnte dann noch was gehen.
Und dein Tipp, wer kommt weiter?
Ich befürchte, ja, wenn ich mich festlegen muss, dann glaube ich, dass Real wieder geschickt genug ist, um da irgendwie doch
Heißt,
sich lang zu hangeln.
also ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich sogar, dass Real Madrid gewinnt. Aber du hoffst lieber auf Paris, wo Neymar, glaube ich, nicht spielt. Ist der nicht verletzt irgendwie jetzt?
Ja,
Der
stimmt, doch, ja,
hat irgendwie
Fußbruch, der
operiert.
soll ja 3 Monate ausfallen, ja. Ja, stimmt, damit sind sie natürlich schon geschwächt, ja.
Tja, also ich sage Real, du sagst, naja, 50-50,
Ja,
du legst ihn
auch
nicht fest.
real,
Na
aber ich
gut.
glaube schon, dass es noch spannend wird.
Und dann eine Woche später Barcelona gegen Chelsea. Das Hinspiel in England ging 1:1 aus.
Ja, das macht Barcelona. Da denke ich nicht, dass die das zu Hause. Nein.
Okay.
Nein, nein.
Gut. Dann, gut, Beşiktaş gegen Bayern müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ne? Bayern gewann das Hinspiel mit 5-0.
Oh ja, aber da könnte man sich doch auch wieder aufregen, oder?
Wieso?
Also, ja, Bayern duselt so diese völlig überzogene rote Karte. Also, ich weiß nicht. Ich hätte ja doch die Bayern gern mal ein bisschen mehr schwitzen sehen. Aber mit 10 Mann und so, ja, also das war ja ein Selbstläufer vor dem Herrn, oder?
Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das Spiel überhaupt nicht mehr so richtig drauf. Ich glaube, ich habe es mir auch nur so nebenbei angeguckt, weil es einfach langweilig ist. Ja,
Ja, genau. Ja,
das ist
klar.
langweilig.
Nee, du brauchst demnächst Champions League nur noch im Viertelfinale angucken. So vorher.
Manchester United gegen Sevilla. Hinspiel ging 0:0 aus.
Ja, Sevilla ist immer noch eine gute Mannschaft. Und ManU mit den ganzen Topstars, die sie da jetzt sich zusammengekauft haben, kommt nicht so richtig in Tritt. Das sieht man ja auch in der Liga. Da dümpeln sie auch irgendwie auf dem dritten, vierten Platz rum. Boah, mit dem
Boah.
Heimvorteil müssen sie es wohl schaffen. Aber lass mal Sevilla ein Auswärtstor schießen. Dann wird das noch eine ganz enge Kiste.
Das glaube ich auch. Am Ende wird sich aber dennoch ManU durchsetzen, denke ich. Und Roma gegen Schachtja Donetsk. Hinspiel gewann Schachtja mit 2:1.
Puh, ich weiß nicht mehr, ob Schachter, die hatten doch eigentlich, ich glaube, da hatte sich doch der Geldgeber zurückgezogen. Mich
Ja.
wundert, dass die überhaupt wieder in der Champions League drin sind. Ja, und dann gewinnen sie auch noch. Ja, ist für mich völlig offen. Kann ich mir auch vorstellen, dass der kleinere Name, doch weiterkommt.
Der kleinere Name ist welcher?
Ja, Doncic. Ja,
Okay.
ich meine, AS Rom, ne?
Okay.
Ja, ich meine,
Sind
klar,
jetzt.
Totti spielt nicht mehr. Ja, aber komm, die sind Dritter in der italienischen Liga. Also die sind schon noch ein starkes Team. Ne? Halt nicht auf demselben Level wie jetzt die großen englischen Namen oder Juve oder die Spanier, ne? Oder Bayern. Aber es ist halt auch eigentlich einer, der jedes Jahr Champions League spielt. Ja.
Gut, wir werden es sehen. Ne? Wenn wir uns das nächste Mal treffen, ist das Achtelfinale gespielt. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann
Ja.
kommen wir zur Kartenverteilung.
Sehr gut.
So, wir sind zurück mit der Kartenverteilung und das war jetzt auch schön, ne? Dass wir mussten erstmal uns eingrooven hier auf unserem Bildschirm, dass wir auch die richtige Reihenfolge haben, wie wir jetzt unsere Karten vorlesen.
Ja, wir hatten da
Jetzt.
eine andere Sortierung, aber wir haben die Technik besiegt.
Ja, genau, wir haben das geschafft. So, als erstes beginnen wir natürlich wie immer mit der rosaroten Karte. Wer war irgendwie derjenige, der irgendwie, also das ging irgendwie gar nicht. Ja, das war die Frage. Broxy, weißt du schon, wem du deine rosarote Karte gibst?
Ja, ich habe da so ein paar Kandidaten. So richtig sicher bin ich nicht, aber zwei, drei fallen mir so ein.
Echt gleich mehrere, das ist gut. Ich habe zwei im Fokus. Ich bin gespannt. Wir beginnen
Alles.
mit Stefanie K., die übrigens großartig ihre rosarote Karte schon am 20. Februar abgegeben hat. Obwohl ich erst am 3. März aufgerufen habe, dass wir wieder Karten suchen. Aber sie hat
Ah, sie
gedacht,
hatte schon eine klare Meinung.
da hat sie gesagt, da muss ich jetzt sofort schreiben, sonst vergesse ich das. Stephanie K. schreibt uns, meine rosarote Karte für die Folge 213 geht klar an den DFB und die DFL gegen Montagsspiele, gegen den Eurosport-Player, gegen den Ausverkauf der deutschen Fußballkultur.
Ja. Also Montagsspiele, finde ich, haben die Fans ja sehr, sehr deutlich gezeigt, was sie davon halten. Ja, Eurosport-Player will man eigentlich den Benutzern was Gutes mittun, indem Sky halt kein Monopolrecht hat. Aber dass natürlich im Endeffekt überall versucht wird, Kohle mitzumachen, da hat sie natürlich recht, ne?
Ja, kann man aus mehreren Seiten betrachten. Ich kann Ihre Seite auch verstehen. Gibt sicher auch eine andere Seite, aber das würde jetzt, glaube ich, hier einfach zu weit führen.
Ja, nee, das Thema ist zu groß. Da kannst du einen
Ja,
ganzen Podcast von
das
machen.
stimmt. Aber Verständnis in Anführungsstrichen haben wir natürlich dafür. Ist ja klar.
Ja.
Dann mach du mal weiter.
Ja, dann kommt Thomas Wallina. Ich mag euren Podcast sehr, verstehe aber noch immer nicht, wieso die Farbe rosa-rot von euch negativ kommentiert wird. Vielleicht könnt ihr mal aufklären. Meine rosa-rote Karte geht hiermit an den homophoben Chants in den Stadien. Vor allem an die sogenannten Fans von den FK Austria Wien.
Also
Okay.
an SK Rapid und FK
Ach so,
Austria
oh ja, das
Wien.
sind zwei. Ah ja,
Ja.
sorry, ja.
Okay. Also da sind ja gleich mehrere Dinge auf einmal, lieber Thomas. Erstmal vielen Dank, dass du uns natürlich schreibst. Ich denke, wir machen mal eine eigene Podcast-Folge. Wieso heißt die rosarote Karte eigentlich rosarote Karte? Weil wenn ich da jetzt anfangen würde, das zu beschreiben, warum die seit 10 Jahren rosarote Karte heißt, das würde jetzt sehr weit führen.
Ja,
weil
aber das soll keine schwulen Diskriminierung
ach, auf gar
oder
keinen
sonst
Fall.
was
Aber du
sein.
merkst, dass sie. Aber
Ja, das wird
ich
dann
muss jetzt,
schwierig.
ich muss jetzt aufpassen, weil dann wird es hier eine ganz schwierige, lange Nummer, weil es hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Dass wir, und damit kritisiere ich nicht unbedingt die Gesellschaft, aber die Menschen und die Gesellschaft verändert sich nun mal, nicht? Und wenn du früher gesagt hast, keine Ahnung, da gibt es einen Negerkuss, dann war das überhaupt nicht schlimm. Ja, aber wehe, du sagst jetzt, du willst Negerkussbrötchen. Ja, dann heißt das, nee, das ist Schokokuss und so weiter. Ne, musst du mal
Genau.
aufpassen. Und so, oder nimm die neue jetzt MeToo-Debatte, ne, mit Frauen und was ist eigentlich jetzt Frauenfeindlich und was nicht. Und gestern habe ich irgendwie gehört, es gibt irgendeine Frau in irgendeiner relativ hohen Position, die möchte, dass die Nationalhymne umgetextet wird. Es darf nicht Vaterland heißen, sondern Heimatland. Und ja, jetzt ohne
Oh.
Scheiß, nein, wirklich jetzt. Also es gibt wirklich diese Bemühungen dann teilweise. Und wo man sagen muss, ich will nicht alles ins Lächerliche ziehen, aber wo man sagen muss, wo muss man aus meinem Blickwinkel, und der ist natürlich wirklich total nur subjektiv, und da kann ich nicht für alle sprechen, da kann ich nur für mich sprechen. Wo müssen wir auch wirklich mal aufpassen auf unsere Wortwahl und auf unsere Bezeichnungen, ne? Wo diskriminieren wir Leute wirklich sehr schnell und massiv? Und wo muss man aber auch bitte mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, ey, nur weil das, keine Ahnung, vereinzelt, keine Ahnung, also so, ne, Vaterland und Heimatland und so, wo ich dann so denke, ey, das ist jetzt einfach too much. Und ich glaube, alle, die sich dafür einsetzen, dass man nicht mehr Vaterland sagen darf, sondern man muss Heimatland sagen, weil es gibt ja auch Mütter in diesem Heimatland, ich glaube, die tun dieser Bewegung gar keinen Gefallen. Ich glaube, das ist eher
Nee.
negativ. Und so ist Rosa-Rot natürlich vor 10 Jahren mal aus einem Spaß entstanden, aus einem Scherz. Aber wenn du wüsstest, mit wie viel Homosexuellen ich mich beruflich zum Beispiel auseinandersetze oder was für eine hohe Meinung ich über Frauen habe und also wo man sagt, das hat jetzt weder was mit Frauen noch mit Schwulen noch mit sonst irgendwas zu tun. Es war eine Bezeichnung aus einem Spaß heraus und ich denke, man nimmt Proxy und mir nach 10 Jahren und 213 Podcast-Folgen ab, dass wir das wirklich in keinster Weise diskriminierend irgendjemand gegenüber meinen. Proxy.
So, hast du gut gesagt. Ja,
Man
nein,
könnte das jetzt noch
Punkt.
weiter
Also,
ausholen, aber mein Gott, ja.
nee,
Aber wer
genau.
sich daran stört, da würde ich wirklich sagen, also wer sagt, das finde ich jetzt unmöglich, dass das rosa-rote Karte hat, dann hört bitte einen anderen Podcast. Jetzt mal, jetzt, ne?
Nein, er hat ja nur Interesse halber
Nein, das
gefragt,
stimmt. Nein,
ne?
ich meinte jetzt auch nicht
So.
Thomas, sondern wenn es jemand, vielleicht ein Hörer, der sagt, ja gut, dass das mal angesprochen worden ist, oder so, oder sagt so, also komm, ja, also ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Jeder oder die meisten schmunzeln darüber und auch zu Recht, ohne dass wir jemand, denke ich, damit wehtun.
Ja.
Bitteschön.
So,
Also ich bin ja
dann,
dran, ne?
ja,
Tom.
genau.
Tom. Tom hat uns auch geschrieben, rosarot an die Pyro-HSV-Fans von letzter Woche. Jeder Pyro-Scheiß im Stadion sollte automatisch mit einem Geisterheimspiel bestraft werden. Mal schauen, wie lange es dauert und die Fans regeln das unter sich. Somit kann man auch wieder mal mit der Familie ins Stadion gehen.
Ja, ist schlimm. So, aber da kommen gleich noch mehr, deswegen lesen wir erstmal weiter.
Ja, aber ganz
Ja.
kurz, entschuldige bitte, aber nur mal ganz
Ja.
kurz, was sagst du zu seinem Vorschlag, immer wenn es Pyro gibt, dann ist das nächste Heimspiel ein Geisterspiel?
Nö, damit tut man ja den Fans, die anfeuern wollen, keinen Gefallen mit, sondern
Nee,
man
aber.
sollte einfach mal mit modernster Technik. Ja, die Fanblocks mit keine Ahnung, was die brauchen. Wenn die 100 Kameras brauchen, dann brauchen die 100 Kameras so. Oder es ist klar, dass dort,
Also du würdest sagen,
keine Ahnung, Polizei mit Elektroschockern reingeht und sobald da einer ein Pyro zündet, kriegt er da 2000 Volt und wird flachgelegt. So. Und dann gibt es auch keine Diskussion mehr darüber, ob die sich da erfolgreich vermummen können oder nicht.
Also
So, aber man muss
du sagst aber,
knallhart gegen die
Geisterspiel
Leute.
ist jetzt nicht wäre nicht deine Antwort. Ich
Nee,
wollte
du
nur eine
strafst ja den
Frage.
ganzen Verein damit.
Ja,
So,
aber
und
er
der
sagt ja,
Verein
das
möchte
ist
ja
aber
auch nicht,
Tom,
dass die Fans.
entschuldige bitte, aber
Ja.
das ist ja Tom auch bewusst, deswegen sagt er ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis die Fans das dann unter sich regeln. Das ist ja sein Ansatz. Er sagt,
Die regeln das nicht unter sich.
Aber sein
So, das.
Gedanke ist zumindest, natürlich weiß er, das ist total ungerecht, ja, du bestrafst 20.000, weil 100 sich daneben benehmen, aber seine Hoffnung ist, dass diese 100 dann sich von selbst dann irgendwie. Aber siehst du auch nicht. Nein.
Nein, nein, wie denn? Du weißt doch, dass, ich sag mal, die Leute, die es mit der Recht und Ordnung nicht so genau nehmen, dann halt auch anders drauf sind als einer, der da, so wie Tom ja sagt, eventuell mit seiner Familie dahin geht. Ja?
Ja.
Ich gehe doch dann nicht mit meinen Kindern auf einmal auf einen zu und sage, ey, lass mal bitte die Pyros liegen. Ja?
Ja.
So, dann weißt du doch genau, was da passiert. Ja? Und Zivilcourage hin oder her, aber so funktioniert es nicht.
Gut, dann mach du mal bitte weiter.
Ja, eigentlich egal, schreibt. Muss mich Tom anschließen? Meine rosarote Karte geht ebenfalls an die Pyro-Deppen des HSV. Und solche, die das nachher im Netz noch rechtfertigen mit, das gehört dazu. Nein, tut es nicht. Um solche Fans täte es mir nicht leicht, sollte der Dino absteigen.
Kann ich verstehen. Stan Tietke sagt, rosa-rote Karte, da die Pyrospinner hier schon entsprechend weggekommen sind, gebe ich meine rosa-rote Karte an den Sturm des HSV inklusive Arp, Wood und Co. Dieses dilettantische in den Rasen treten und verschießen ist einfach nur peinlich. Das hat nichts mit erster Liga oder gar mit Genie zu tun. Ideen? Keine.
Ja, so, dann kommen wir wieder in die Promi-Fraktion. Roberto Blanco schreibt uns: Rosa-Rot geht an die Pyro-Aktion der Hamburger. Als Befürworter und Fan von Pyrotechnik finde ich es einfach ärgerlich, dass eine Diskussion über das kontrollierte Abbrennen von Bengalos und Co. durch solche Aktionen in weite Ferne rückt.
Arno sagt, rosa-rote Karte geht an die sogenannten Fans vom HSV. Für die ganzen Strafen, die der HSV für seine Fans zahlen musste, hätte man sich schon einen neuen Stürmer kaufen können.
Ja. Ja. The Flatulist sagt: Rosa-Rot geht an die Pyro-Deppen vom HSV. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nur spürbar härtere Strafen für diese Trottel gäbe, sondern auch einen fest installierten Wasserwerfer vor dem Gästeblock.
Ja,
Ja, siehst du?
aber stell dir mal das Bild vor, da mit dem Wasserwerfer. Oh Gottes Willen. So, Jasmina schreibt uns, rosa-rote Karte geht an den entgleisten Zug, der versperrte unseren Sonderzug. 500 Mainzer konnten nicht zum Spiel nach Hamburg kommen.
Oh, ja, das ist ja
Ja,
bitter.
das ist scheiße.
Das ist richtig bitter. Hast du Geld ausgegeben, stehst früh auf, um pünktlich da zu sein und dann sowas.
Ja,
Oh.
aber da kann natürlich die Deutsche Bahn, wenn man ehrlich, also sie gibt ja auch nicht die rosa Karte der Deutschen
Nein,
Bahn,
nein, nein.
nur dem entgleisten Zug, aber das ist halt ärgerlich, ne? Ja, ätzend. Bitte.
So, Tützirol sagt: Rosa-Rot geht an den Typen mit Megafon beim 1. FC Köln. Diese Sprüche, die man selbst im Fernseher hören konnte, waren unterste Schublade und gehören eigentlich bestraft.
Richtig. Andi Este sagt, rosa-rote Karte an alle Fans, die meinen, sie hätten irgendeinen Anspruch, nur weil ihr Hobby Fußball gucken ist. Die sollten diese Kräfte mal in Familie, Freunde und Beruf investieren. Kritisieren ja, bedrohen nein.
Sehr richtig. Kai Nötzel schreibt: Meine rosarote Karte geht an die Saison 2017-18. Keine Spannung um die Meisterschaft. Wie immer, gähn. Aber auch diesmal auch keine Spannung im Abstiegskampf. Um die Vizemeisterschaft kann es noch spannend werden, aber wen interessiert es? Tja,
Ja,
hat er recht.
hat er recht, hat er recht. Mind the Gap schreibt uns. Meine rosa-rote Karte geht an die Kölner Idioten, die Sprüche wie Zieler, deine Mutter ist mit Enke verwandt und Zieler, mach es doch wie Enke brüllen. Schämen solltet ihr euch. Hoffe, man findet heraus, wer das war.
Exiland schreibt: rosa-rote Karte an Armin Fee, der letztendlich der verantwortliche Sargnagel für den FC Köln war.
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich das nicht doll wundert. Na gut, Armin Fee, ne? In diesen all den Jahren haben wir uns an Armin
Ja,
Fee ja auch
aber
schon
hey,
stark
komm, welche
abgearbeitet.
Chance hat er gehabt? Seit
Wenig,
er da ist,
aber es
hast du
ist.
selber gesagt, Köln hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Und seitdem ist er erst da. Ne?
Ja, ist
So.
der erst seit der Rückrunde da? Bist du
Bitte?
sicher?
Ja.
Ja, ganz sicher?
Naja, meinetwegen ein bisschen davor, aber als Schmadtke hingeworfen hat, ja,
Stimmt,
vielleicht
dann
sonst
kam
ein
er.
paar Spiele mehr. Ja, okay, Entschuldigung.
Maulinski sagt, rosa-rote Karte an die DFL im Irrglauben, finanziell zur Premier League oder La Liga aufschließen zu wollen. Da biedert man sich neuen Märkten an, wie zum Beispiel Pay-TV und wohl bald auch Investoren. Volle Stadien, relativ günstige Tickets und stimmungsvolle Kurven, für die wir eigentlich ja beneidet werden, gehen so verloren.
Reinhold Litauer, rosa-rote Karte geht an alle Verantwortlichen, die die jetzige Situation des HSV zu verantworten haben. 30 Millionen kurzfristige Verbindlichkeiten, bereits verprasste Werbeeinnahmen für die Saison 18-19, verprasste Einnahmen aus dem Ausrüsterdeal und ganz großes Kino.
Christian schreibt uns, rosa-rote Karte geht an alle die, die sich über Frank Rost aufregen, dass er so oft bei Sky zu sehen ist. Über die Art und Weise, wie er sich äußert, kann man ja streiten. Aber dass er schon damals als Spieler die Punkte angesprochen hat, die falsch laufen beim HSV, naja, einfach nur mal bei YouTube nachschauen. Da hat Christian
Okay.
höchstwahrscheinlich auch mich gemeint, weil ich mich auch darüber aufrege. Das würde jetzt auch sehr weit führen. Allerdings in den Dunstkreis von Frank Rost bilde ich mir schon ein, mich auch ganz gut auszukennen. Und dieser Mann ist mit allem, wie ich es bisher erfahren habe, auch völlig unauthentisch und einfach nur ein Schnacker, der vielleicht auch mal den Finger in die richtige Wunde legt. Aber besser machen traue ich Frank Rost niemals zu. Und der wird ja bei Sky momentan auch schon so gehypt. Wäre das nicht auch einer, der dem HSV mit einem Neuanfang helfen würde, könnte? Um Gottes Willen, bitte nicht Frank Rost. Katastrophe.
Jenny Jones,
Yeah!
schreibt, Rosa-Rot 213 geht an Dietmar Beiersdorf. Sein Erbe verschafft dem HSV den ersten Abstieg. Unfassbar, dass sein Name in den ne Medien niemals fällt, wenn es um das HSV-Chaos geht.
Yeah, richtig, Jenny Jones. Das ist so wichtig, dass wir Fans haben, die das auch wirklich immer noch wieder mal betiteln. Weil, ja, genau, richtig, richtig, richtig. Was soll ich noch weiter sagen? Michael Ebner sagt, rosa-rote Karte geht an den Idioten aus Köln, der Ron-Robert Ziedler auf unterstem Niveau beleidigte. Das geht mir absolut gar nicht.
Ja. Und Düsseldorf sagt, Rosa-Rot geht an die Kölner mit dem Megafon und seinen Beleidigungen aus unterster Schublade gegen Ziegler.
Florian
Jetzt.
Pührer, meine rosa-rote Karte geht an den Idioten mit Megafon in Köln. Leider haben wir nichts aus dem Fall Enke gelernt.
Oliver Ringo B. sagt, Rosa-Rot geht an den selbsternannten Fan von Hamburg bis Köln und sonst wo, die glauben, ein Recht darauf zu haben, Spielern, Mannschaften und Verantwortlichen mit Jagd und Prügeln zu drohen zu dürfen. In welchem Jahrhundert lebt ihr eigentlich?
Richtig. Einmal HSV, immer HSV, schreibt uns, rosa-rote Karte geht an das Abstiegsgespenst der Bundesliga, da es in den letzten Jahren viel zu viel im Norden und besonders beim HSV herumspringt. Leider.
Na, endlich mal ein bisschen was Sympathisch Lustiges hier in den Kommentaren. Fiete Börnsen, Rosa-Rot 213, meine Karte geht an den HSV. Dass er absteigen muss, macht mich so unsagbar traurig und auch wütend.
Kann ich verstehen. Sympathischer Typ, den habe ich immer kennenlernen dürfen. Unseren Hörer und selbst Podcaster übrigens auch, Fide Börnsen. So, und Stefan ist der Letzte, der uns geschrieben hat. Rosa-rote Karte geht an die Idioten im Weserstadion, die dort Pyros abgefackelt haben. Das hat hier nichts zu suchen und hat auch nichts mit Support zu tun. Leider kommen durch so ein paar Chaoten alle Fans des HSV in ein falsches Licht.
Jo.
So, mein lieber Roxy, was machen wir denn jetzt daraus? Ich würde sagen,
Ja. Ja.
es gab zwei Karten der Community, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso.
Da gab es einmal diese Pyro-Deppen, nenne ich sie jetzt mal, vom
Ja.
HSV.
Ja.
Und dann haben wir den Megafonmann von Köln. Okay? Wie schreibt man den Megafon? Den Megafonmann. Ich erinnere mich so ein bisschen an, wie heißt denn der? Helge Schneider. Ich bin ein Megafonmann. Ich bin ein Telefonmann. Ich gehe ins Telefon ran. Ach, das kennst du mal wieder nicht. Megafonmann vom 1. FC Köln. So nenne ich es mal. So, ich denke, das sind sie. Und wenn ich das schnell sagen darf, Es wären ehrlich gesagt auch genau meine beiden gewesen, an die ich gedacht habe. Und deswegen kriegen sie gleich zweimal den Man of the Match. Quatsch, die rosa-rote
Okay.
Karte. Wen hast du denn? War
Ja,
deine Karte dabei?
nein, also schon, aber dadurch, dass wir Communities vergeben, möchte ich da auch noch mal reinhauen und möchte den Hannover 96-Fans auch die rosarote Karte geben.
Also die waren dann
So,
aber nicht. Ach
weil,
doch.
nee, die waren da nicht erwähnt.
Indirekt, indirekt. Ja.
Ja, indirekt schon
Ja.
und
Ja.
es kann halt einfach nicht sein, dass man Politik, also wenn ich meinen Verein und meine Mannschaft liebe, dann muss ich die anfeuern und dann muss ich irgendwo anders mir eine Bühne suchen oder ein Gespräch suchen, um irgendwas, was im Verein deren Meinung halber falsch läuft, zu ändern. Aber doch bitteschön nicht auf Kosten von dem, was sie angeblich selber lieben. Ja, das ist doch unlogisch vor dem Herrn.
Gut, habe ich
So.
aufgeschrieben. Jetzt steht da bei mir leider nur Hannover 96-Fans, aber wenn wir nachher am
Ja.
Saisonende das nach, dann werden wir schon wissen, was wir damit meinen. Ist natürlich, sind ja nicht alle Fans, wobei ist es schon ziemlich massiv in Hannover, ne?
Ja,
Aber nicht das,
allerdings.
ja, aber nichtsdestotrotz ist ja nicht die Masse, ne? An Fans.
Naja,
Es ist nicht die Masse,
aber ich sag
Broxy.
mal,
Ich
von
wollte dir
denen,
jetzt
die
was
die
Nettes,
Stimmung machen.
ich wollte dir jetzt was Nettes sagen hier zum Schluss. Es ist nicht die Masse. Jetzt bitte gib bei Twitter Hashtag
Ja, habe ich
MOTM213
schon,
an.
habe ich
Man of the
schon,
Match. Und dann
habe
beginnen
ich
wir wieder mit
schon.
Stefanie K., richtig? Und dann kommt wieder
Richtig.
der Tom, dann haben wir das so drauf. So, jetzt meine Frage: Weißt du denn schon, wen du den Man of the Match gibst?
Nee, gar nicht, ehrlich gesagt.
Echt? Ich weiß das schon. Ich weiß das
Okay.
schon. Also ich bin mir ziemlich sicher. Ja, dann beginn du doch mal.
Jawohl, Stefanie K., Man of the Match geht an die Fans und den Verein Eintracht Frankfurt für die Proteste gegen Montagsspiele beim Spiel gegen Leipzig. Diese waren friedlich, deutlich und vom Verein unterstützt. Allerdings ist es etwas komisch, dass alle Vereine für den Montag gestimmt haben.
Aber sie bleibt dann konsequent, ne, mit ihren Karten. Rosa-Rot
Ja,
und Man of the Match, aber
naja,
ist auch
gut.
genau richtig so. Tom hat geschrieben, Florian Müller von Mainz, ganz toller Einstand in der Bundesliga, Man of the Match.
Okay, eigentlich egal, schreibt. Man of the Match geht an Florian Kohfeldt, der dem SV Werder Bremen wieder spielerische Klasse eingehaucht hat und auch seine falsche Aufstellung bemerkt, reagiert, umstellt und punktet. Ach ja, und Derby-Sieger ist er ja auch noch. Sorry, Jungs.
Ja, das musste ja noch kommen irgendwie, ne? Oliver Ringo B. sagt, wer nach Verletzung derartige Konstanz abliefert, gehört mit mehr als dem Man of the Match ausgezeichnet. Meine tiefste Anerkennung für die Leistung von Marco Reus, der aktuellen Lebensversicherung des BVB.
Ja, das
Und das muss
stimmt.
man echt sagen, das habe ich vorhin vergessen, bei dem Spiel Leipzig gegen Dortmund, da wollte ich dir auch noch sagen, dass ich es unglaublich finde. War der je verletzt? Also, weißt du, der kommt da rein
Ja,
und
er ist
spielt
wieder
echt,
voll
und
da.
er spielt voll geil. Also echt super. Ja.
Ja,
Und auch der
nein, freut mich
Schürle.
auch,
Und auch
aber
der, auch.
haben wir aber auch
Haben
letzte
wir?
Folge mit Man
Okay.
of the Match belohnt, ne?
Ah, sehr gut, das wusste ich schon gar nicht mehr. Und auch Schürrle gefällt mir gut. Hätte ich
Ja,
ja nie gedacht,
es
aber
wird langsam Zeit
ja,
zu gucken, ob man auf den WM-Zug aufspringen will
die haben
oder
alle,
nicht,
die haben alle wieder
ne?
Bock auf WM. Ich glaube, das auch.
Ja. So viel
Gut.
zu deinem Söldner-Dasein, ne? Ja, genau.
Genau.
Gut, ich bin dran,
Ja.
ne? Stefan Tietke schreibt, Man of the Match, leider Bremen. So nimmt man den drohenden Abstieg an, so kämpft man und so zeigen Profis, was sie wollen. Erstklassig spielen.
Genau. Arno sagt, Man of the Match geht an den HSV. Seit 6 Jahren hat der HSV das erste Mal Planungssicherheit für die neue Saison. Jetzt in Ruhe eine neue Mannschaft aufbauen, nutzt die Zeit.
Okay, das geht ja in deine Richtung.
Ja, genau.
So, Jasmina sagt, Man of the Match geht an Mainz 05. Der Zug nach Hamburg ist morgens ausgefallen und der Verein macht in der VIP-Lounge ein Public Viewing und zur Entschädigung gibt es das Geld zurück plus 2 Gratisgetränke. Top. Ach ja, stimmt, das haben sie ja sogar
Geil.
gezeigt.
Das ist
Ja.
ja geil, das wusste ich
Und
nicht.
das war in einer schicken Lounge, das sah nett aus. Da hätte
Geil.
ich mit 2 Freigetränken mir auch einen schönen Tag
Ja,
gemacht. Ja.
super. So, aber ganz ehrlich, und der Verein kann da ja gar nichts für, wenn der irgendwo einen Zug
Nee,
entgleist.
aber wie
Super
geil und
gemacht,
schnell reagiert, ne?
super,
Ja.
super. Tüdis Tüzirol schreibt, mein Man of the Match geht an Timo Horn. Sich nach diesem Fehler direkt dem Interview zu stellen, finde ich klasse.
Ja, The Flatulist sagt, Man of the Match an Philipp Bargfrede. Mehr Profi geht nicht.
MB Vader schreibt, Man of the Match geht an Typhoon Korkut. Ohne Worte.
Und Icon sagt, Man of the Match geht an den Videoschiedsrichter. Dieses Wochenende wurde viele wichtige Entscheidungen korrigiert.
Kai Nötzel, meine Karte geht an Eintracht Frankfurt. Einfach nur Respekt für die gute Saison, hätte ich Ihnen vorher nicht zugetraut.
Und Maulinski schreibt, Man of the Match an Typhoon Korkut. Bisher in der Bundesliga immer unglücklich, aber beim VfB scheint es jetzt endlich mal zu passen. Glückwunsch.
Exiland schreibt, Man of the Match an Marco Reus, der sofort nach seiner langwierigen Verletzung wieder bei 100% ist.
Christian schreibt, Man of the Match geht an die Mannschaft des HSV, der mit ihrer Leistung dafür sorgen, dass der Verein rechtzeitig für die neue Saison planen kann, auch wenn es für die zweite oder noch tiefer ist. Und ich mir überlegen kann, ob ich mir eine Dauerkarte behalten will.
Jenny Jones schreibt, mein Man of the Match geht an Jupp Heynckes. 20 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Mehr braucht man nicht zu sagen.
Das stimmt leider. Ja, Michael Ebner, Man of the Match geht an Erik Tommy meines VfB. Er macht sich gut in der Mannschaft und macht Spaß, ihn spielen zu sehen.
Und Dices schreibt, Man of the Match ist Stefan Kießling. Herzlichen Glückwunsch zum 400. Bundesligaspiel. Das stimmt, ja. Das hätten wir vorhin auch nochmal erwähnen müssen. Das ist auch echt, der Mann ist auch nicht eine lebende Legende, ne?
Ja, nur 65 haben das bisher geschafft, so viele Spiele
das
auf die.
Das ist echt cool. Ne? Ja, super. Ja.
Florian Pührer sagt, Man of the Match geht an den Mainzer Florian Müller. Sorry, Hups, aber wer im ersten Bundesligaspiel so eine Leistung bringt, der hat's verdient.
Tja, was soll ich dazu sagen? Die habe ich ja vorhin selber noch gelobt, ne? Also insofern.
Ja.
Stimme ich dem Florian da absolut zu. Einmal HSV, immer HSV. Man of the Match geht an Hobbs und den Rasenfunk Schlusskonferenz für ihre aktuelle Sendung zum 25. Spieltag. Ey, Hobbs, das hast du gut gemacht.
Ja, guck mal. Was denn? Hat er schon gehört? Hat,
das ist der Hammer. Und eine 3-Stunden-Sendung ist das. Aber nicht schlecht. Vielen Dank, vielen Dank.
Fide Burnsen, Man of the Match, mein Man of the Match geht an die vielen Freunde, die ich in all den Jahren hier beim @HSV gefunden habe. Sie bereichern mein Leben sehr. Das werden sie hoffentlich auch nach dem Abstieg noch tun, aber ich wollte es nur mal gesagt haben und würdigen.
Oh, das ist ja nett, ne? Ja, ja. So Twitter ist ja auch ein ganz, ich mag ja Twitter auch total gerne als soziales Netzwerk. So, und last but not least, nur der HSV ist so, ist das der Username? Nur der HSV ist so?
ja,
würde ich sagen.
Oder sag halt Krishan 1887.
Das wie auch immer. Mein Man of the Match geht an Twitter. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, oft gestritten, gelitten, gefeiert, gelacht. Ich freue mich auf viele weitere Treffen. Ach, guck mal, da geht es in die gleiche Richtung wie beim Fide Burnsen.
Ja.
So, das waren eure Kartenvorschläge. Broxy, haben wir einen Community Man of the Match?
Nee.
Denke nicht, ne? Nee, das war jetzt nicht eindeutig irgendwie.
Ja, nee. Ich fand es auch interessant, dass sich Leute hier gemeldet haben, die sich bei der rosa-roten Karte nicht gemeldet haben. Das fand ich war recht auffällig. Oder vielleicht, weil ich die Usernamen so gut kenne. Ja, aber
ich finde es
schön, dass das eben an so viele positive Sachen gedacht wird. So.
Ja, finde ich
ja
auch.
Was eigentlich und immer noch Sinn der Veranstaltung
genau, sein und du sollte. Musst ja, und du musst ja auch nicht immer für alles eine Karte geben. Und auch selbst wir beide haben ja auch schon des Öfteren hier gesagt, Mensch, so eine rosarote Karte, so richtig, ne, fanden wir das jetzt nicht. Und das muss dann ja auch nicht sein. So, ja. Jetzt ist ja meine Standardfrage, war dein Man of the Match dabei? Aber du hattest ja gar keinen. Konntest du dich denn jetzt durchringen, eine Karte zu geben?
Ja, ich denke doch.
Na, dann sag doch mal.
Ich gebe sie Typhoon Korkut. Ich finde, er hat das verdient. Das finde ich gut. Gerade weil man ihn so übel angegangen ist, ohne dass er mal überhaupt starten durfte. Weil das auch zusätzlich so ein Zeichen ist, dass diese dummdreisten Fans, die hier einfach schon Stimmung immer machen und da Leute verunglimpfen, ja, dass man denen mal zeigt, guck mal, habt ihr euch mal schön geirrt.
Okay, wie meinst du das, dass die sich so richtig vergriffen haben? Das habe ich jetzt nicht
Naja,
verstanden.
warum? Was da in deinen schicken Twitter-sozialen Netzwerken abgegangen ist, als rauskam, dass das Korkut Trainer war, ging
Ja, das
auch
stimmt.
auf keine Kuhhaut. Ja?
Auf keine
Den hat man,
Korkut. Es ging auch
ja
auf keine
genau,
Korkut. Ja, genau.
den
Schön,
hat man
schöner
halt auch
Versprecher.
mit äußerst netten Sachen
Ja.
tituliert, ja, und
Ja.
ja, das
Ja.
geht nicht. Ne?
Ja, wobei ich ja auch, also ich hab ja nicht böse geschrieben, aber ich muss ja auch sagen, ich habe den ganz anders eingeschätzt und fand das völlig unglaublich und auch völlig unverständlich, diese Wahl. Aber muss man natürlich dann auch dann sagen, okay, da hat man sich geirrt, ne? Und wenn man das dann sagen kann, ist dann ja auch okay. Aber klar, man muss in dieser aufgeheizten Stimmung bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer, generell in diesen sozialen Medien, gerade wo man vielleicht auch keinen echten Namen nennt, da wird ja zu oft die verbale Keule rausgeholt. Das ist ja irgendwie auch, das ist ja eh nicht schön, ne? Gut, also, das heißt, einige Hörer konnten dich dann überzeugen, Taifun Korkut die Karte zu geben. Mein Name ist auch genannt worden und ich tue das natürlich mit dem lachenden und weinenden Auge. Mein Man of the Match, weil ich die Leistung sehr gut beobachten konnte am letzten Spieltag, geht an Florian Müller, den Keeper von Mainz 05. Ne? Also sehr ich mich natürlich für einen 20-Jährigen freue, erstes Bundesligaspiel und dann so ein, ja, der beste Spieler auf dem Platz zu sein, das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber ey, Florian, doch nicht gegen den HSV. Und doch nicht, wenn es uns so schlecht geht. Also da muss ich mit Florian nochmal sprechen, wenn ich ihn mal kennenlerne. Da hätte er sich ein anderes Spiel auch raussuchen können. Gegen Bayern München zum Beispiel. Ja, gegen Bayern München rettest du wie verrückt das 0 zu 0. Das wäre doch toll. Deutschland hätte sich gefreut. Und so, naja.
Ja.
Nicht ganz Deutschland. Aber die Leistung war wirklich geil. Also für so einen jungen Mann total geil. Und muss man, finde ich, auch nachher im Jahresrückblick muss der auch erwähnt werden. Ich finde, das ist schon wichtig. Jo! Proxy, dann haben wir es geschafft,
Ja.
diese Folge aufzunehmen. Das heißt, ich muss sie jetzt nur noch schneiden und irgendwie kleben und irgendwie.
Hauptsache, du sicherst die gleich
Genau,
erstmal,
wir sichern die
ne?
jetzt erstmal. Und dann sind wir am Ende angekommen. Ich gucke jetzt mal auf meinen Kalender. Nach meinem Kalender treffen wir uns wieder am Montag, den 19. März. Das sieht bei mir auch
Ja.
sehr gut aus. Wie sieht es bei dir
Genau.
aus?
Ich hoffe, dass dann Frühling ist. Es hätte ja heute auch sehr gut ausgesehen.
Ja.
Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Genau, dann kommst du so früh wie möglich und dann machen wir eine Podcast-Folge so kurz wie möglich, dass wir dann ganz
Genau.
viel zocken können.
So, das ne, im Sinne der Hörer, ja,
Im
schauen wir
Sinne, ja genau, im Sinne
mal.
der Hörer heim ist, nein, der Podcast ist natürlich viel wichtiger, ne? Viel wichtiger. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich denke, wir sind durch. Wir haben alle Themen, die uns jetzt wichtig waren, abschließend besprochen. Wer möchte, kann mal auf meinen Blog gehen, derhobs.de. Den habe ich schon seit Jahren, aber den habe ich jetzt auch viele, viele Monate überhaupt nicht angefasst. Den habe ich jetzt in den letzten Tagen mal entstaubt und da findet man dann auch alle RSS-Feeds von meinem Podcast, also auch von diesem Podcast und vom Nur der HSV-Podcast. Und ja, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die mir auf dem Herzen liegen, wo ich jetzt nicht unbedingt ins Mikrofon spreche, dann melde ich mich da über diesen Blog auch nochmal. Also wer möchte, der kann sich die Seite mal angucken. Die ist jetzt neu und entstaubt und ja, ich denke, die ist ganz schön geworden. So, und dann bekommt ihr zumindest alles mit, was ich so mache. Und ansonsten folgt dem Broxy bei Twitter, folgt mir bitte bei Twitter, folgt dem Reingemacht-Pod bitte bei Twitter und dann bleiben wir in Kontakt. Broxy,
Ja.
Dankeschön. Dann, wenn jetzt die Technik gut funktioniert, läuft im Hintergrund schon die Musik und wenn ich das nicht hinbekomme, dann läuft hier keine Musik und dann klingt das ein bisschen bekloppt. Ich danke dir, wünsche uns eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.
Und schießt aus Lüneburg.